Gene Hackman, natürlich.
Ah, okay, wir meinen natürlich Gene Hackman. Wir alle wussten das direkt.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Sebo.
Und Philippe hat auch was zu sagen. Das war's auch schon. Hi.
Hi Philippe. Hallo Markus.
Hallo Sebo. Hallo Philippe.
Hallo Sebo. Hallo Markus.
Hi, ihr zwei.
Mensch. Also in dieser Kombination, also vor allen Dingen euch beide, haben wir ja Ewigkeiten nicht im Podcast gehört. Also vor allen Dingen dich, Sebo. Philippe, du warst ja ein paar Mal als Gastbeitraggebender mit dabei für Musikbeiträge.
Oder wenn es um ganz alte 8-Bit-Nintendo-Geschichten ging.
Oder das. Aber Sebo, dich hatten wir ja lange nicht da. Ist ja schön, dich mal wiederzusehen.
Ich freue mich auch total. Oh, ich lehne mich extra nach vorne, um lauter in den Bildschirm zu sprechen, denn ich bin ein alter Mensch und glaube, so funktioniert Technik. Ja, ich war lange nicht dabei. Ich bin aktuell wirklich einfach extrem ausgelastet. Baby am Start, ich habe einen neuen Job angefangen und merke, wie ich aktuell extrem wenig zu Freizeitspaß oder Podcast-Vorbereitungen komme. Deswegen mache ich mich aktuell etwas rar. Ich hoffe, das wird so ab nächstes Jahr wieder besser. Ich arbeite dran.
Auch schön, wie du sagst, Freizeit, Spaß oder Podcast-Vorbereitung.
Ja, Podcast-Vorbereitung ist auch schon Arbeit.
Ich sag's so.
Ja, aber es ist schön, dass es mal wieder geklappt hat. Und vor allen Dingen ist es schön, dass es mit dir geklappt hat, Sebo, weil du hast den Film ja vorgeschlagen. Wir reden heute, ja, ich habe es jetzt gerade schon vorweggenommen, wir reden heute nämlich über einen Film. Es ist ja fast Halloween. Und wie immer machen wir auch in diesem Jahr wieder was Gruseliges, so halbwegs, und besprechen einen, ja, knallharten Horrorfilm.
Ach so, der Horrorfilm ist gruselig. Ich dachte, unsere Soundqualität, weil wir erstens alle verschnupft sind und zweitens wir mal wieder zum Online-Aufnehmen gezwungen sind. Aber nein, die gruselige Qualität kommt vom Film. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
Ja, ja, das bitten wir zu entschuldigen. Also eventuelle Qualitätseinbußen oder Verschnupftheiten. Ja, wir kommen alle oder sind gerade alle in einer Krankheit.
Ja, also ich nehme Remote auf, ich bin verschnupft und ich muss das PlayStation-Headset benutzen, weil unser Original-Profi-Headset bei mir gerade so gebrummt hat, dass wir hier gerade was basteln mussten. Also ihr kriegt das Optimum heute.
Also knallharter Horrorfilm, super gruselig, der Sound, aber auch der Horrorfilm, beziehungsweise so ein richtig knallharter Horrorfilm ist es ja nicht, obwohl es das hätte werden sollen. Allerdings kamen dann Tim Burton und Michael Keaton und alles wurde ein bisschen weird, möchte ich mal sagen.
Jetzt weiß ich nicht, von welchem Film du redest. Wer soll das sein? Horrorfilm, Tim Burton und Michael Keaton? Hä?
Sebo, du hast den Film vorgeschlagen und ich war sofort Feuer und Flamme. Um was geht es denn heute?
Um Käfersaft.
Ah, richtig. Die 1988er Horrorkomödie Beetlejuice. Und passend dazu, das muss man ja auch nochmal ganz kurz erwähnen, läuft ja aktuell die Fortsetzung Beetlejuice in den Kinos.
Genau, die Fortsetzung läuft. Wir beide haben sie schon gesehen.
Richtig, richtig haben wir. Ich möchte da auch nochmal ganz kurz einwerfen. Ich finde es übrigens total gut, dass die Fortsetzung einfach nur Beetlejuice heißt und nicht Beetlejuice 2.
Ja, und wir hoffen alle, dass Teil 3 rauskommt und dann Beetlejuice.
Da können sie sich aber nicht nochmal so lange Zeit lassen wie mit dem zweiten Teil, weil dann ist Michael Keaton nämlich wirklich, müsste den aus dem Land der Toten holen.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie alt Tim Burton ist, aber das sind, glaube ich, auch nicht mehr so fresh, wenn das nochmal 35 Jahre, 36? 36 Jahre.
Ja, ja. Aber bevor wir uns jetzt mit dem Original befassen, den wir übrigens komplett spoilern werden, gehen wir doch bitte einmal die Key Facts durch.
Key Facts. Also erstmal Titel natürlich Beetlejuice beziehungsweise Lottergeist. war Poltergeist vergeben und deswegen mussten sie sich das nächstbeste raussuchen, was so ähnlich klingt. Erscheinungsjahr 1988, Regie von dem gerade eben schon erwähnten Tim Burton, FSK ab 12, PG, Länge sehr angenehme 92 Minuten, sehr klassisch, nicht so 150 Minuten Transformers Länge. Und die Darsteller sind Michael Keaton, Alec Baldwin, Gina Davis, Winona Ryder, Jeffrey Jones, Catherine O'Hara und noch einige andere. Und das ist jetzt schon eine richtig krasse Cast-Aufzählung. Verfügbar auf Amazon Prime, Apple, auf Google, bei Microsoft zum Leihen und zum Kaufen, auf DVD, Blu-ray und auch auf 4K.
Ich habe ihn jetzt zum Beispiel auf Prime geguckt. Meine Frau hatte sich den letztens gekauft, weil die guckt den jedes Jahr zu Halloween. Und wir waren ganz stolz, wir haben den auf Prime und jetzt ist der aber auf Prime. Also der ist in dem Prime-Programm inkludiert. Das heißt, unser Kauf ist quasi negiert worden. Aber was soll's.
Ja, ich musste den neulich, oder was heißt ich musste? Wir hätten den entweder für 3,99 leihen oder für 4,99 kaufen können bei Amazon. Da habe ich natürlich dann gedacht, ja ey komm, der eine Euro, scheiß drauf. Ein paar Tage später war er dann auch inkludiert. Ich wusste auch, dass der inkludiert sein würde, aber das hätte uns nichts gebracht, weil wir wollten den halt nochmal gucken, bevor wir den zweiten am Wochenende dann gesehen haben. Naja.
Wundert mich, dass du nicht die 4K zu Hause stehen hast. Du bist doch so ein 4K-Aficionado. Wie sagt man das?
Habe ich bereits bestellt, tatsächlich, die schöne Edition, die demnächst rauskommt. Ich glaube, ich musste sie in Italien bestellen. Aber egal. Dann schauen wir uns doch jetzt mal das Jahr 1988 an. Das ist jetzt das zweite Mal am Stück, dass wir in diesem Jahr sind. Letztes Mal haben wir in unserer Ghouls and Ghosts-Folge Beetlejuice bereits erwähnt. Und umgekehrt erwähnen wir jetzt natürlich auch Ghouls and Ghosts, das von 1988 ist. Aber was gab's in dem Jahr denn noch?
Bevor wir da einsteigen, Moment. Ihr habt eine Ghouls and Ghosts-Folge aufgenommen. Ich war ja leider nicht mit dabei, aber ich hoffe, ihr habt die alle stilecht in Herzchen-Boxershorts aufgenommen.
Natürlich haben wir das, aber wir haben es in der Folge nicht erwähnt, weil es ein Geheimnis bleiben sollte.
Sebo, du weißt doch sowieso, dass ich nie Unterwäsche trage.
Stimmt, du bist ja unser Wookie, das macht ja keinen Unterschied.
Aber du warst ja auch nicht dabei, Philippe. Nee. Außer im Musikpart.
Eben.
Okay. Ja, also, was gab's in 88? So, gucken wir doch mal in die Videospiele rein.
Damit es nicht allzu langweilig ist, nehmen wir heute komplett andere Dinge als letztes Mal.
Also die Videospiele. Double Dragon 2 The Revenge, Super Contra, Ninja Gaiden, Robocop, Chase HQ, Gradius 2, Tetris und zwar fürs Famicom von Bulletproof Software. Da hatten wir ja ziemlich viel drüber gehört, was die so alles umgetrieben hat damals. Speedball und RC Pro-Am. Oh, das kenne ich.
Na guck.
Und von Tetris habe ich auch schon mal gehört.
Also ein paar Banger haben wir letztes Mal nicht aufgezählt. Da kann man noch ein bisschen was machen. Und im Bereich Filme, da haben wir auch andere Sachen, aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen auf Horror spezialisiert, oder Sebo?
Ja, schauen wir uns die Liste doch mal an. Die ist relativ umfangreich. Wir versuchen das also etwas flotter durchzugehen. Einmal haben wir Red Heat mit Arnie in der Sauna in Russland und ich glaube James Belushi oder John Belushi. Irgend so ein Belushi spielt noch mit, oder?
James, John war doch schon tot.
Ich kenne mich bei den Belushis nicht so gut aus. Dann haben wir den hervorragenden Mein Nachbar Totoro, einen Ghibli, den ich ungefähr schon 143.000 Mal mit meinen Töchtern geguckt habe. Dann haben wir den extrem wichtigen Akira, auch ein Anime von Otomo. Dann haben wir die nackte Kanone mit Leslie Nielsen. Dann haben wir Elvira. Ich glaube, Elvira hat keiner von uns geguckt, aber wir alle kennen Elvira aus Gründen, die wir...
Ich habe tatsächlich Elvira irgendwann mal im Fernsehen gesehen, den ersten Film.
Verrückt. Okay, ich habe, glaube ich, gar kein Elvira-Film geguckt. Ich kenne Elvira als Videospiel. Mhm. Und auch da war sie ansprechend gepixelt.
Ja.
Dann haben wir Mississippi Burning mit Gene Hackman und Willem Dafoe, einem Ku Klux Klan FBI-Drama, auch ganz großartig. Brain Damage, den ich hier mit reingeschmuggelt habe, von Frank Hennenlotter, ein großartiger Parasiten frisst Gehirne und gibt der FLSD-Trip-Film. Bloodsport, den mögen viele. Ich habe keine Erinnerung an den, aber ich glaube erst mit Van Damme. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
Nein, du liegst natürlich hier richtig.
Okay, dann gibt's Pumpkinhead, ein ziemlich mittelmäßiger Horrorfilm mit einem ziemlich großartigen Monster. Markus?
Keine Ahnung, ich habe Pumpkinhead nie gesehen. Ich fand ganz nett, dass der in Deutschland das Halloween-Monster heißt. Und das in einer Zeit, wo Halloween in Deutschland, glaube ich, noch sehr unbekannt war, 1988.
Ja, ich fand Halloween immer super freaky, wenn ich das so in Serien gesehen habe. Ich wusste gar nicht, was wollen die denn eigentlich alle?
Ja, ging mir immer genauso. Darum schon ganz cool. Also ich meine, klar, Halloween von 78 ist natürlich noch viel, viel älter, aber das Halloween, dass man heute hier doch auch zumindest ein bisschen feiert. Das gab's ja 88 noch gar nicht.
Mhm. Okay, dann haben wir Poltergeist 3, die dunkle Seite des Bösen. Es ist natürlich viel schlimmer als die helle Seite des Bösen.
Ja.
Auf jeden Fall, ne? Will man ja nichts mehr zu tun haben. Dann haben wir das großartige Remake von Der Blob. Ganz, ganz toll geworden. Und dann haben wir Die Geister, die ich rief. Dann haben wir Nummer 5, gibt nicht auf. Ich weiß gar nicht, ob das der erste oder der zweite Teil ist mit unserem Lieblingsroboter.
Das ist der zweite natürlich. Der erste heißt Der Nummer 5 lebt. Und Nummer 5 gibt nicht auf. Den haben Tobi und ich damals zusammen im Kino gesehen. Am 21. Dezember 1988 muss das gewesen sein. Ich weiß das noch so genau, weil mein Opa am 21. Dezember Geburtstag hatte. Und immer seinen Geburtstag ganz groß mit der ganzen Familie gefeiert hat. Und mein Vater hat uns beide vom Kino abgeholt. Das war damals das Palast-Kino-Center hier in Hannover. Das gibt's ja auch schon lange, lange nicht mehr. Und dann hat er Tobi nach Hause gebracht und wir sind danach zu Opas Geburtstag gefahren. Ja, kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja, ich weiß, dass ich die als Kind ganz gerne geguckt habe. Ich weiß, in irgendeinem schlägt der Blitz in ihn ein, dann ist er wieder fit und einmal wird er auseinandergenommen und besprüht oder sowas? Oder
war das? Das ist dann der zweite mit dem Besprühen, ja.
Ah, okay. Ja, also ich habe die wirklich, also das letzte Mal in den 80ern wahrscheinlich gesehen oder in den frühen 90ern. Ja, Kritters 2, wir erinnern uns alle daran, dass sich Kritters 2, ein Kopfgeldjäger, in eine großbusige Frau verwandelt. Den Rest von dem Film haben wir wahrscheinlich alle vergessen, aber das war wichtig. Dann haben wir Hellraiser 2, meiner Meinung nach die Definition von Horrorfilm. Also ja. wenn man einen Horrorfilm definieren möchte, irgendwie, dann sollte man Hellraiser 2 nehmen. Der macht irgendwie alles richtig. Der
ist ja, finde ich auch.
Total blutig, gruselig. Ein hervorragender Film sowieso. Also 1 und 2 kann man super gucken, danach baut die Serie ab. Viele sagen, Teil 3 geht noch. Ist okay, aber kann man nicht stecken. Und dann haben wir A Nightmare on Elm Street 4. Ich habe ehrlich gesagt, weiß ich nicht mehr, worum es da geht. War einfach wichtig, uns zu sagen, dass ein Nightmare on Elm Street Teil auch rauskommt. 88. Ja, haben wir eine Menge Filme. Markus, was war musikalisch denn so los in den 80ern? 88.
Ja, da gab's 88 zum Beispiel Macho Macho von Reinhard Fendrich. Michael Jackson besang die Dirty Diana. Grönemeyer fragte, was soll das? Und Philippe, für dich lief The Race von Yellow. Race, weil du ja Autorennspiele so gerne magst, ne?
Mhm. Ach so, ich dachte wegen meiner Gelbsucht.
Ich dachte auch, als ich das gelesen habe, wusste ich nichts von Philippes großen Yellow-Fantum, aber okay.
Nein, es geht natürlich um The Race.
Ja.
Dann haben wir noch Faith von George Michael und Sweet Child of Mine von Guns N' Roses. Der größte Single-Hit in Deutschland war in dem Jahr allerdings Push It von Salt and Pepper.
Push It real good.
Aber kommen wir zurück zu unserem heutigen Film und schauen erstmal, was uns oder ob uns überhaupt etwas mit diesem Film verbindet. Sebo, hast du eine Geschichte mit Beetlejuice?
Nicht viel. Also, ich mochte den gar nicht. Ich fand den immer super merkwürdig. Ich habe Beetlejuice nie verstanden, also als früher. Weil ich habe immer verstanden, warum ist der so berühmt, warum mögen den alle, der gibt mir so gar nichts. Und fand ihn eher so ein bisschen nervig und komisch, langweilig, gestreckt irgendwie. Aber meine Frau ist großer Beetlejuice-Fan und seit wir uns kennen, gucken wir jedes Jahr zu Halloween Beetlejuice. Und ich muss sagen, tatsächlich hat es dieses Jahr, jetzt haben wir nicht zu Halloween geguckt, sondern für die Folge nochmal, hat's geknackt. Und ich mag jetzt Beetlejuice.
Na cool.
Also ganz cool, dass wir jetzt drüber reden. Ja, also das war schon meine kurze Geschichte von Beetlejuice und mir.
Und Philippe, wie ist bei dir?
Bei mir gibt's eigentlich gar keine Verbindung, außer dass es damals als Trickfilmserie auf Cartoon Network lief.
Oh ja.
Und das war dann immer für mich so der Einsatz oder das Stichwort, Fernseher ausschalten, Hausaufgaben machen, weil ich die Serie gar nicht mochte. Aber ich habe ihr auch gar keine Chance gegeben.
Okay, geil.
Dementsprechend bin ich extrem unbefleckt in diesen Film reingegangen. Und was ist deine, ja, Vorbefleckung mit dem Film?
Ja, meine Vorbefleckung. Ich habe den vor, ich weiß nicht, 2 Jahren oder so das erste Mal überhaupt richtig gesehen. Ich habe bestimmt mal irgendwie reingeschaltet, als der im Fernsehen lief, fand den aber auch tatsächlich immer arg weird. Das Wort wird, glaube ich, heute noch ein paar Mal fallen. Ja. Konnte mit dem wenig anfangen. Aber die Zeichentrickserie, Philippe, die du eben gerade schon erwähnt hast, die habe ich tatsächlich ganz gerne geguckt. Und daher kannte ich natürlich auch die Figur der Lydia und natürlich halt den titelgebenden Beetlejuice ganz gut. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, war das auch so, dass ich gedacht habe, ach ja, geht schon der Film. Aber so richtig gepackt hat er mich nicht. Aber ich bin halt schon großer Tim Burton und eigentlich noch größerer Michael Keaton-Fan. Insofern wollte ich den Film irgendwie auch mögen. Und in Vorbereitung auf den Kinobesuch haben wir den halt nochmal geguckt. Und ja, da war er auch schon ein bisschen besser. Und ich kann mir schon vorstellen, wenn das bei Sebo jetzt auch der Fall gewesen ist, vielleicht wächst der bei mir auch noch. Ich habe das ja bei unserem Weihnachtsrudelgucken schon ein paar Mal erlebt, dass bei den Leuten die Griswolds, also hier schöne Bescherungen, dass der bei den Leuten bei mehrmaligem Gucken wächst. Und vielleicht ist Beetlejuice auch so ein Film, den man einfach öfter gucken muss, damit man ihn geil findet.
Ich glaube, ganz ehrlich gesagt, bei mir war das auch ein bisschen so, ich fand Teil 2 echt super. Und dadurch, dass ich den dann so mochte, dachte ich mir, Mensch, so doof kann der jetzt doch gar nicht gewesen sein, wenn man da so viel mitmachen kann. Und ich glaube, aus der Perspektive hat mir der erste einfach besser gefallen.
Hinterher. Ja, das kann natürlich sein. Jetzt wissen wir über unsere Vorgeschichte Bescheid. Der Film hat aber auch eine Vorgeschichte. Beetlejuice gehört in das Genre der Horrorkomödie und da gucken wir jetzt mal ein bisschen rein, denn dieses Subgenre des Horrorfilms, das ist in den 80ern sicher keine Neuheit auf Kinoleinwänden. Es gab zum Beispiel bereits 1948 den Film Abbott und Costello treffen Frankenstein. In den 60ern gab es zum Beispiel sowas wie Tanz der Vampire von Roman Polanski.
Habt ihr den gesehen?
Ich habe den gesehen, ja, auch schon öfter und der ist beim zweiten Mal oder dritten Mal gucken tatsächlich dann auch nochmal gewachsen.
Ja, ich habe den gesehen als Kind oder als Zwölfjähriger und ich wusste nicht, dass er witzig sein sollte. Und ich war total ratlos. Also ich habe den gesehen, hatte mir, was ist das denn? Ist aber kein richtiger Horrorfilm, oder? Aber es ist schon irgendwie gruselig. Aber soll das lustig sein? Also ich bin weit von dem total, ich konnte den nicht fassen damals. Aber passt ja vielleicht auch wieder ganz gut. Ja, das Subgenre hat in den Jahren immer wieder einen Film hervorgebracht, spätestens mit dem großen Erfolg von American Werewolf von 1981 wurde das mehr en vogue, Horrorkomödie zu drehen. Ich habe den auch nie als Komödie wahrgenommen, muss ich sagen. Ich fand den eher so, naja, schon eher einen richtigen Horrorfilm, aber man ja nie aus. Hier kommen noch ein paar Sachen, von denen ich immer dachte, das sind eigentlich keine Komödien.
Der hat schon seine komödiantischen Elemente, also alleine wenn er mit seinem toten Kumpel die ganze Zeit quatscht und wie er dann nach dem ersten Mal Werwolf sein, nackt im Zoo aufwacht und dann irgendeiner Frau ihren roten Mantel mit Pelzkragen klaut. Also der hat schon so seine komödiantischen Elemente, ganz klar. Aber wenn man den in jungen Jahren guckt, und ich habe den das erste Mal auch in jungen Jahren geguckt, dann ist der schon eher nur gruselig. Aber als Erwachsener sieht man da definitiv auch die komödiantischen Elemente, würde ich sagen.
Ja, für mich stach der immer raus, weil diese super beeindruckende Werwolfverwandlung.
Ja, die ist super.
Ja, ich glaube, hat er nicht später Michael Jackson den angeheuert für sein Thriller-Video, da auch das zu machen?
John Landis, ne?
John Landis war der Regisseur, genau. Aber wie hieß denn der Tricktechniker? Das ist der gleiche, der auch das Pumpkinhead-Monster erfunden hat, wo ich gerade nicht.
Ah, okay. Aber John Landis hat doch auch das Thriller-Video gedreht.
Hat er? Das ist gut. Das wusste ich nicht. Aber dann kommt ja doch wieder alles zusammen.
Alles kommt zusammen.
Hervorragend. Ja, dann erschien 1982 der Episodenfilm Creepshow, basiert auf Kurzgeschichten von Stephen King. Habe ich auch nie so als Komödie wahrgenommen, eher so als ein bisschen, da hat jemand mehr Geld in, nicht Twilight Zone gesteckt, da gab es, ist auch egal. Auf jeden Fall netter Film, kann man gut gucken.
Ich möchte nochmal, Sebo hat das jetzt einfach so übergangen, Regie George A. Romero und Drehbuch, ja, das hast du erwähnt, Stephen King. Ich finde das schon eine ganz schön krasse Mischung.
Ach so, ja, Romero halt. Ja, stimmt schon. Ist für mich jetzt kein so großer Regisseur, aber das ist schon ein Name, das hast du recht.
Eben, das meine ich.
Ja, 1984 ist das erste, wo ich auch sagen würde, die ich auch als Horrorkomödie gab's Gremlins, kleine Monster. Ein schöner Weihnachtsfilm auch, meiner Meinung nach. Das passt immer so gut rein in die Zeit. Und Ghostbusters, auch ganz klar, also hier wirklich, das ist eine Horrorkomödie.
Ja, absolut überragender Film.
Genau, dann haben wir hier Teen Wolf von 85 mit Michael J. Fox und Fright Night, Mein Nachbar, der Vampir.
Das war der zweite Teil. Nicht verwechseln, der zweite Teil heißt Mein Nachbar, der Vampir, witziger, bekloppterweise. Ja, im Deutschen heißt der zweite Teil Mein Nachbar, der Vampir, ist total bescheuert. Der erste Teil heißt Rabenschwarze Nacht im Deutschen.
Anna, vielen Dank. Ja, ich hatte das nicht mehr im Kopf. Ich wollte jetzt nur erwähnen, dass es ein großartiges Remake gab vor ein paar Jahren, das ich echt gelungen fand und viel lieber mag als das Original.
Ich finde das Remake okay.
Ich lieb den. Ich finde den, der ist richtig schön, der ist so saftig und ihr, unser Lieblingsschotte oder ihre, spielt den ganz tollen Vampir. Cool, ich komme heute nicht auf Namen, was soll's. 86 folgten dann die Critters, haben wir schon den zweiten Teil erwähnt. Und der erste Teil ist echt gut, den kann man immer noch gut machen mit so kleinen Pelzviechern, die eine Farm angreifen in den USA. Der kleine Horrorladen, eine Musical-Verfilmung. Die Hexen von Eastwick mit Jack Nicholson, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
Michelle Pfeiffer und Cher auch noch.
Tanz der Teufel Teil 2, also das Remake eigentlich vom ersten Teil, nur in lustig. Mhm. Wobei der erste Teil ja wohl auch irgendwie schon ein bisschen witzig sein sollte. Den fand ich aber nicht so witzig. Also da ist Teil 2 schon wirklich eher auf der lustigeren Seite. Dann die Peter Jackson-Werke. Der hat ja angefangen mit im Horrorgenre mit Bad Taste und Brain Dead. Und spätestens Brain Dead ist nun wirklich eine großartige Horrorkomödie, aber nichts für schwache Mägen oder für frische Eltern. Und dann gab es noch The Lost Boys, den ich gar nicht als Komödie abgespeichert hatte. Den fand ich immer irgendwie ein bisschen bedrohlich. 88 folgt Elvira, haben wir oben schon erwähnt, und 89 der zweite Teil von Ghostbusters. Also, wir sehen, da kommt eine richtige Horror-Komödienwelle ins Rollen.
Ja, und da gab es ja auch noch eine ganze Ecke mehr, ne? Ich meine, Horror war ja in den Jahren und sogar Jahrzehnten davor schon immer mehr oder weniger erfolgreich. Da gab es Auf und Abs. Aber gerade in den USA war man mit diesen Horror-Komödien super erfolgreich. Denn ja, gerade um Halloween herum, ne, wir wollten auch Kinder gerne was Gruseliges im Kino sehen, und mit diesen zumindest teilweise familienfreundlichen Filmen, da konnten sie das, und das bedeutete mehr Tickets verkaufen, und mehr Tickets bedeuten mehr Einnahmen für die Studios.
Okay, also Horrorkomödien sind am Start. Gucken wir uns noch mal an Beetlejuice, der Film. Worum geht's denn da eigentlich?
Also, Beetlejuice beginnt eigentlich ganz hübsch und idyllisch mit einem kleinen Prolog. Wir sind in der kleinen Stadt Winter River, irgendwo Connecticut oder so. Und das Ehepaar Adam und Barbara Maitland, gespielt von Alec Baldwin und Gina Davis, führen ein gemütliches ländliches Leben. Adam baut da so an seinem Modell von Winter River, scheint irgendwie sein Job zu sein. Sie renovieren ihr schönes viktorianisches Haus und planen, den Sommer entspannt zu genießen. So eine sogenannte Staycation. Also nichts Großes. Es ist so unspektakulär, wie der Film anfängt, und so niedlich. Auch großzügige Angebote für ihr Haus, das ist nämlich ganz beliebt, lehnen sie ab. Sie wollen nämlich die gebotene und auch für andere Leute reizvolle Ruhe für sich behalten, ist ihnen einfach wichtiger als Geld. Auf dem Weg in die Stadt, um ein paar Besorgungen in so einem hutzeligen Baumarkt zu machen, kommt es jedoch zu einem tragischen Unfall. Ein streunender Hund springt dem Pärchen vors Auto, und Barbara versucht auszuweichen, kracht dabei mit dem Wagen halb über die Brüstung einer Brücke. Und die Skurrilität der Situation an der Stelle finde ich schon irgendwie Burton-esque. Da hängt das Auto halb über dem Abgrund und wird nur noch durch den streunenden Hund ausbalanciert, der da irgendwo auf so einem Brett steht. Und dieser Hund starrt das Pärchen an, springt dann beiseite, und das Auto stürzt in den Fluss, der unter der Brücke hindurchfließt, und der Hund blickt dann noch so slapstickartig hinterher. Also tragischer Unfall, mega Schaden, Riesenschreck, und was ist? Burton inszeniert das mit so einem hinterher guckenden Hund.
Ja, wobei ich muss sagen, zwei Sachen ganz kurz. Habt ihr Alec Baldwin erkannt? Also wenn ihr es nicht gewusst hättet, weil ich saß da jetzt vor ein paar Tagen, meine Frau meinte, sag mal, ist das einer von den Baldwins? Und sie so, nee, ich glaube nicht. Doch, der hat doch dieses Baldwin-Kind. Ich glaube, und dann haben wir echt nachgeguckt, und ich hätte ihn nicht erkannt, so jung wie er da ist. Also ich muss schon sagen, da ist er noch nicht so diese Präsenz, die man so vor Augen hat. Wie ging es euch da?
Ja, er ist schon noch sehr, sehr jung. Ich habe auch zu meiner Freundin gesagt, boah, ist der da, ne? Halt noch jung. Das war auch das, was ich gesagt habe. Aber doch, ich habe ihn erkannt, ja doch. Mhm. Vielleicht aber auch, weil ich es wusste.
Ja, ja. Philippe, wegen dir war das so sofort so klar. Kenne ich, oder?
Also, da ich ihn hauptsächlich so aus SNL und aus 30 Rock kenne, wo er wirklich so eine massive Präsenz ist und er da so ein Hemd ist, da hatte ich den Dialog, den ihr hattet, in meinem Kopf so, das ist doch, nee, doch, das muss er sein. Nee, das ist er nicht.
Ja.
Aber so eine Ahnung hatte ich, ja.
Ja, fand ich witzig. Und ich muss ja sagen, also das klingt jetzt so spektakulär, die beiden weichen diesem Hund aus und krachen durch die Brücke. Ich war mir am Anfang nicht so ganz klar, dass die jetzt wirklich tot sind, weil der Weg von der Brücke in den Fluss, wie viel sind das? 1,5 Meter? Es ist keine hohe Brücke.
Ja, also 3 Meter mögen es schon sein. Also wenn man sich mit dem Hintergrund ein bisschen beschäftigt, mir ging es tatsächlich genauso wie dir, Sebo. Die kommen nicht durch den Sturz um, die ertrinken. Ja. Das ist deren Todesursache. Und noch eine Sache. Philippe, du hast dich gefragt, was mit diesem Modell ist, beziehungsweise hast gedacht, dass das irgendwie zu ihrem Job gehört. Das ist nicht der Fall. Ich habe durch das Making-of, ist mir aufgefallen, der Laden, in dem die einkaufen, wo ja auch niemand ist.
Ja, das ist deren Laden.
Da steht nämlich draußen ganz groß Maitland dran.
Ja, da habe ich mich drüber gewundert. So, hä, sind sie bei ihrem eigenen Vater oder so? Also beim Vater von irgendwem von denen einkaufen gegangen? Irgendwie passte da was nicht. Naja, so Details, die an mir vorbeigingen, weil es alles so verschlafen und hutzelig war. Und auch der Sturz. Ja, irgendwie ist schon ein Totalschaden für so ein Auto und wenn, dann ertrinken sie, aber das wurde mir im Film gar nicht klar, denn nach dem Unfall kehren Adam und Barbara ins Haus zurück und wundern sich über das Feuer im Kamin, das keiner von ihnen angezündet hat. Also so ist man erstmal nicht unterwegs, wenn man einen ultratragischen Unfall hatte. Es wirkt alles wieder weiterhin sehr normal und kleinstädtisch. Dann wird's aber langsam komisch. Sie wundern sich nämlich auch darüber, dass Barbara am Kamin Feuer fängt, ohne Schmerz zu verspüren. Adam wundert sich auch, dass er sich nicht daran erinnern kann, wie sie vom Fluss zum Haus zurückgekehrt sind. Und beim Versuch, den Weg zum Fluss abzugehen, stürzt er aus der Haustür auf eine, und jetzt wird's ein bisschen komisch, ein bisschen weird, du hast es ja schon angekündigt, Markus, surreale Wüstenlandschaft mit so Planeten im Himmelhintergrund, aus der plötzlich eine Kreuzung so aus Donnerwurm, Anaconda und Ringelstrumpf in Richtung Adam hervorbricht. Und Barbaras Hand reißt ihn aus dieser Szene. Barbara erklärt ihm dann danach, also wieder im Haus, ganz aufgeregt, dass er 2 Stunden verschwunden gewesen sei. In der Zeit hatte sie auch Gelegenheit, weitere Merkwürdigkeiten neben dem Kamin zu erkunden, wie zum Beispiel zeitversetzte Reflexionen im Spiegel und sowas in der Art. Erst als sie, also die beiden, ein merkwürdiges höchst technisch-bürokratisch verquastes Buch mit dem Titel Handbuch für kürzlich Verstorbene finden, realisieren sie, dass sie anscheinend Geister sind. Sie sind also gefangen in einer Art Zwischenwelt, unfähig ihr eigenes Haus zu verlassen, wie wir vorhin anhand dieser fremdartigen Wüstenlandschaft erlebt haben.
Ja, aber verrückt, oder? Eigentlich würde man sich ja denken, wenn sie Geister sind, spuken sie am Ort ihres Todes, also müssten sie eigentlich diese Holzbrücke heimsuchen. Aber aus Gründen, und es passt ja für die Story einfach besser, hängen sie da in ihrem kleinen, verwunschenen Holzhäuschen, das ja so begehrt ist, rum und kommen da nicht mehr vor die Tür.
Mm, ja, das passt definitiv viel besser. Die Brücke wäre doch relativ langweilig, wenn sie da spuken würden.
Übel, oder? Das wäre nicht so der gute Film geworden wahrscheinlich.
Lauter verängstigte Fische dort im Fluss.
Oder noch schlimmer wäre es gewesen, wenn sie in ihrem Auto hätten spuken müssen.
Ja, auf dem Schrottplatz.
Ja.
Also, dann gibt's noch mal einen kurzen Einschub weiter in der Story mit einer Zeitung, die von einer Person offscreen vorgelesen wird, in der ein Artikel über vermehrte Sandwurmsichtungen und auch noch die Todesanzeige der Maitlands abgedruckt ist. Also, in welcher Welt passt das zusammen? Naja, whatever, machen wir uns mal keine weiteren Gedanken drum. Der Offscreen-Zeitungsleser mit der charakteristischen Stimme kommentiert sein Schmökern mit der Feststellung, dass die Maitlands nett und doof seien und dass er selbst einen neuen Job brauche. Das war's dann mit dieser komischen Zwischenszene. Vielleicht das erste Auftreten eines, weiß ich nicht, weiteren Protagonisten?
Klingt auf jeden Fall erstmal so.
Irgendwie ja. Von dem ist aber nichts weiter zu hören, denn wir kommen zu einem neuen Kapitel in dem Film.
Ja, es gibt einen Sprung vorwärts durch die Zeit. Es vergehen ein paar Wochen und in einer Zusammenfassung wird kurz gezeigt, wie pragmatisch die Maitlands mit dem Tod umgehen. Die sind halt in ihrem Haus, finden das okay. Adam baut weiter an seinem Stadtmodell herum, stellt sogar deren Beerdigung nach. Barbara ärgert sich, dass sie nicht putzen kann. Es ist ein bisschen arg Frau-Klischee der damaligen Zeit, aber na gut. Wenn sie doch bloß den Staubsauger, der außerhalb des Hauses in der Garage ist, wenn sie doch den bloß erreichen könnte. Naja, aber sie kann halt das Haus nicht verlassen, also können ja beide nicht. Und kurz darauf zieht dann die Familie Dietz aus New York in das Haus ein. Die haben das nämlich gekauft. Die Familie Dietz besteht aus Charles, gespielt von Jeffrey Jones. Der ist sehr auf Ruhe bedacht, ist ein sehr gemächlicher Typ. Dann haben wir seine Frau Delia. Catherine O'Hara spielt die. Die könnte man kennen als die Mutter von Kevin in Kevin Allein zu Hause. Das ist eine sehr exzentrische Künstlerin, die selber Plastiken herstellt und die malt auch. Dann haben wir noch Teenager-Tochter Lydia, die von Winona Ryder verkörpert wird. Die ist eine Gothic, ein Gothic-Girl. Und im Schlepptau haben die Otho, das ist ein Innenarchitekt, der vor allen Dingen ein Freund von Delia zu sein scheint.
Ach, der ist Innenarchitekt. Ich dachte die ganze Zeit so, das ist so ihr spiritueller Begleiter oder so eine Art Berater, weil er immer so über Aura redet und der so auf sie eingeht und so ein bisschen so ihr Fan ist. Ich dachte immer, das wäre so ihr schwuler bester Freund und so ein so irgendwie, ja.
Das passt ja auch irgendwie, weil der ist gleichzeitig auch als Okkultist tätig.
Was? Wie praktisch,
ja,
oder?
Ja, oder?
Wie gut passt das in diesen Film rein?
Perfekte
ja, Feng Shui hat ja auch genau etwas von beiden Inneneinrichtungen und mit Geistern und dergleichen. Und wie ist der so drauf, dieser Otho?
Also ich fand ihn schwer zu greifen. Also ich hatte schon das Gefühl, der macht es halt auch schon für Geld, dass er da ist. Und er redet ihr halt immer nach, also er macht ja mal das, was sie möchte. Er ist ja immer davon überzeugt, was sie macht.
Na gut, wenn er ihr ein Architekt ist, dann sollte er auch das machen, was sie will.
Naja gut, er macht aber zum Beispiel nicht das, was der Mann will. Und wenn er deren Innenarchitekt wäre, er ist ja eher so auf ihrer Seite.
Genau.
Also er redet immer nach dem Mund und ja.
Naja, auf jeden Fall möchte Charles eher das Landleben genießen und Delia plant in der Zeit, das Haus mit moderner Kunst und skurrilen Skulpturen radikal zu renovieren. Adam und Barbara, die kriegen das natürlich mit und die finden das gar nicht toll und die wollen die neuen Bewohner vertreiben.
Wie erfolgreich sind sie denn damit?
Ja, nicht so. Also, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass die Mrs. Deeds einfach extrem stumpf ist in ihrer Wahrnehmung und Otto auch so alles wegwinkt, also dafür, dass er so ein paranormaler Mensch ist oder sowas. Naja, sie finden zum Beispiel Barbara erhängt im Kleiderschrank und sagen so, ach, boah, was soll das denn hier? Naja, wir gehen mal schnell weiter, das nervt ja eher. Und es gibt auch eine Szene, wo ich glaube, ihr Mann mit abgeschnittenem Kopf steht und sie hat das Messer in der Hand und die nehmen das eher so als Ärgernis wahr. Ich glaube, die nehmen das schon irgendwie wahr, aber es ist eher so, was soll denn das? Nervt, lass mal stecken.
Da möchte ich unbedingt einhaken. Nehmen die das wirklich wahr? Das ist meine Frage, die ich mir während des Films gestellt habe.
Ja, sie gehen ja schon drauf ein.
Tun sie das wirklich? Die machen den Schrank auf, Barbara hängt da und die sagen, huch, was ist das denn? Das ist ja ekelhaft und du denkst, sie meinen die Leiche, aber dann nehmen sie irgendwas anderes aus dem Kleiderschrank. Und da habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, nehmen sie wirklich wahr, dass die da hängt? Oder dass er da mit abgeschnittenem Kopf ist? Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
Also ich hatte das gedacht und ich hatte halt gedacht, so die haben halt echt Pech mit den neuen Mitbewohnern da, die sind echt immun gegen Geisterschreck. Die nehmen das so hin und denken, naja gut, da hängt halt noch eine Leiche im Schrank, müssen wir halt beim Renovieren mit rausschmeißen. Und hatte das eher so, also wirklich extrem pragmatisch empfunden.
Philippe, wie hast du das wahrgenommen?
Also da kommt nämlich nachher noch Lydia ins Spiel, die das Ganze so ein bisschen konterkariert. Am Anfang könnte das mit Charles, Delia und Otho auch eher so sein, dass die so stumpf sind, dass sie gar keine Beziehung zum Jenseitigen haben und wirklich nur das sehen, was materiell da ist. Und als Zuschauer hat man aber so die Möglichkeit, die Geister zu sehen und dann entsteht so eine dramatische Ironie. Also so ein Stilmittel, bei dem man als Zuschauer mehr weiß als die Protagonisten.
Mhm.
Und dieses Zusammenfallen von Situationen, das ist genau das, was ich auch so verstanden habe, so wie du, Markus. Also dieses, das ist ja abartig, hängt da so eine hängende Frau ohne Gesicht, wo die Augen rausfallen. Aber die sehen das nicht, sondern abartig ist an der Stelle einfach, dass der Kleiderschrank zu klein ist.
Mhm.
Entschuldigung, wie pöbelhaft ist das denn? Und so zieht sich das immer weiter durch den Film, bis wir auf Lydia treffen.
Genau, die Gothic oder Goth-Tochter der Deeds und die kann die beiden tatsächlich sehen, da sie offenbar in der Lage ist, Tote wahrzunehmen. Jedoch fasziniert sie, dass sie die beiden wahrnehmen kann und die Maitlands sind halt nette Leute und merken auch, Lydia ist so ein bisschen lost und nehmen sich hier an und da entsteht so eine Art fragile Freundschaft am Anfang, würde ich sagen.
Mhm. Ja, nichtsdestotrotz bleiben Charles, Delia und Otho schwer zu ertragende Bewohner für die Maitlands. Und die versuchen halt, ne, mit allen Mitteln die zu vertreiben. Es gibt da schöne, surreale Szenen. Die besuchen dann auch eine Art Geisterwartezimmer in so einer Behörde für verstorbene Menschen und wollen die dann halt loswerden. Da wird dann auch dieser bürokratische Charakter des Handbuchs nochmal deutlich spürbar, wo dann auch immer wieder gefragt wird, ja, habt ihr das denn richtig gelesen? Habt ihr das ganz gelesen? Habt ihr es verstanden? Bla bla bla. Das könnte, wenn man so will, eine Inspiration für die Time Variant Agency aus der Loki-Serie sein.
Oder auch die Temps Commission von der Umbrella Academy. Da gab's ja auch so eine komische Agentur, die sich für so metaphysisches, jenseitiges, ganz, ganz bürokratisches verantwortlich fühlt.
Ah, das habe ich nicht gesehen. Das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall gibt es in dieser jenseitigen Szenerie eine Abteilungsleiterin namens Juno, die ihnen erklärt, dass sie die Vertreibung der Deeds formal selbst erledigen müssen, nach Anleitung im Sinne des Handbuches. Und in diesem Handbuch für Verstorbene sei zwar auch ein Hinweis auf einen gewissen Beetlejuice gewesen, da war nämlich ein Flugblatt drin, das sie Juno dann auch unter die Nase halten, aber Juno warnt sie ganz eindringlich davor, diesen sogenannten Bio-Exorzisten auf keinen Fall zu engagieren. Trotzdem werden die Maitlands das tun, als sie wieder zu Hause sind.
Okay, bevor Beetlejuice erscheint, gehen wir doch hier einmal ganz kurz drauf ein, wie es eigentlich aussieht im Jenseits oder der Netherworld, ist das, glaube ich, im Englischen. Wir haben ja erwähnt, okay, Bürokratie, Büros, lange Gänge, aber gerade hier kommt ja dieses Burton-eske.
Oh ja.
Das war so richtig durch. Wir haben hier sich unmütig windende Gänge, die schon fast so, ne, wie man sich so einen übertriebenen Comic oder einen Cartoon vorstellt. Es gibt fast nichts, was gerade ist. Alles ist übertrieben, schräg, Türen sind nicht rechteckig, sondern eher so eine Art Dreiecken verschobenes. Die Gänge sind so in Wellen und alles hat natürlich dieses schwarz-weiße Karo-Muster. Und hier kommt halt wirklich so der Burton, das Burton-Design durch, das wir dann später auch gewohnt sind. Hier kann er sich ausspielen. Also das Jenseits kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie wirklich wir uns jetzt einen Büroraum vorstellen würden. So auch, aber der Rest ist halt überbordend und ja, cartoonhaft dargestellt wird. So.
Also wenn MC Escher und Hundertwasser sich getroffen hätten, um einen Bürokomplex zu gestalten, dann käme man langsam in die Richtung.
Ich meinte, ich finde das gerade so cool, dass MC Escher. Ja, okay, sorry. Okay, also, Sie sagen dreimal laut Beetlejuice. Woher kennen wir das noch? Wer kommt noch, wenn man dreimal laut seinen Namen sagt? Ist nicht so nett wie Beetlejuice?
Die blöde Marie. Bitte?
Der Candyman.
Da muss man aber fünfmal den Namen sagen.
Nein, auch dreimal.
Ich bin der Meinung, fünfmal.
Das werde ich eruieren. Dann guck du doch mal schnell, wie es mit Beetlejuice weitergeht, während ich nachschaue, wie man den Candyman ruft und das gleich schlau reinrufe.
Dann führen wir mal weiter fort. Beetlejuice, Klammer auf, Michael Keaton, Klammer zu. Da ist er und kaum zu erkennen. Mhm. Denn er ist eine wilde, chaotische Figur mit modrig zersetztem, verkommenem Äußeren und auch sein Humor ist eher ein bisschen abseitig grotesk. Der taucht auf und benimmt sich erstmal sehr anzüglich und auch eher unberechenbar. Dieser Geist verspricht, die Dietzes aus dem Haus zu vertreiben. Das ist aber schon mal eine große Ansage. Mhm. In einer ersten Kostprobe seiner Macht verwandelt er sich in eine riesige Schlange, die die Familie terrorisiert und Charles beinahe schwer verletzt. Also der ist irgendwie so ein Treppengeländer als Schlange und dann ist das irgendwie so ganz weit oben im Haus und irgendwie ist Charles dann erschreckt sich, hält sich dran fest und dann stürzt er weit in die Tiefe. Die Maitlands sind entsetzt über seine brutale und unberechenbare Art, dass da fast jemand draufgegangen wäre und entscheiden sich nicht weiter seine Dienste in Anspruch zu nehmen.
Und ich finde auch, diese Schlange, fand ich, hatte harte Nightmare on Elm Street Vibes. Sowas würde auch Freddy machen in den Träumen von Leuten. Ich fand mir, das war so eine typische Freddy-Form. Oder wie ging's euch da?
Dafür habe ich zu wenig Nightmare on Elm Street tatsächlich gesehen. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Das passt schon. Mhm. Gerade in den späteren Filmen, die dann auch ein bisschen mehr Humor haben. Der erste ist ja noch vergleichsweise ernst. In irgendeinem Nightmare, da spielt Freddy ja auch mit einem Joystick mit einem der Träumenden. Also so eine Art Videospiel, was dann wirklich absurd wird. Vielleicht ist das sogar der von uns schon erwähnte vierte Teil. Bin ich mir gerade nicht sicher.
The Dream Master.
Aber ja, in die Zeit passt das total.
Ja, also ich fand echt, das war ein schöner Effekt, also sah cool aus, aber es war doch wirklich ein bisschen gruselig. Er sah halt auch echt fies aus und ich war so ein bisschen an Freddy erinnert. Ja. Und ganz kurz, um es aufzuklären, Markus hat natürlich recht, den Candyman muss man fünfmal rufen. Also da muss man es wirklich ernst meinen. Bei Beetlejuice, dreimal reicht schon, aber wer den Candyman rufen will, ey, der muss den Shit ernst.
Und du musst dabei in den Spiegel gucken.
Ah, das stimmt natürlich, ja. Sollte man nicht machen. Der Candyman, den willst du nicht rufen. Nee, Beetlejuice kann man irgendwie mit klarkommen. Vielleicht muss man den heiraten, wenn man Pech hat, aber den Candyman muss
man nicht mal auf. Du greifst vor.
Ach, sorry.
Aber hey, wir spoilern den Film ja auch komplett durch. Insofern alles gut.
Aber wenn wir den Spoiler spoilern, dann wird's irgendwann wirklich Meta.
Hast du etwa einen Spoiler gespoilert? Ich höre da leichte Spoiler-Vibes aus deiner Aussage.
Wir nehmen das viel zu ernst. Wir sollten mehr sein wie Beetlejuice. Der ist nämlich vollkommen unbeeindruckt von der Ablehnung durch die Maitlands und verlustiert sich miniaturisiert in dieser Modellstadt von Adam in einem Bordell, was er selbst in das Stadtmodell hinein projiziert hat. Also der macht schon ein bisschen Chaos und Trubel und das sorgt für erhitzte Gemüter, zum Beispiel bei der Fallbearbeiterin Juno. Die zitiert Adam und Barbara zu sich, Barbara, und zeigt sich sehr verärgert über den frühzeitigen Aufwand und das Unheil, das die Maitlands durch Beetlejuiciges Chaos, was sie selber verursacht haben, also was da alles so auf sie zukommt, obwohl ihr Fall eigentlich der 125-jährigen gemeinen Standardprozedur für jenseitiges Spuken folgen müsste.
Schön finde ich auch, haben wir jetzt gar nicht erwähnt und könnte man hier vielleicht nochmal kurz einschieben. Im Jenseits sehen alle naja, so aus wie zu dem Zeitpunkt, als sie gestorben
ist. Oh ja, das ist sehr nett.
Und ist mir gerade bei Juno auch nochmal wieder eingefallen, die ist ja Kettenraucherin. Ich weiß gar nicht, ob sie gestorben ist durch Kehlkopfkrebs oder ob ihr das jemand aufgeschnitten hat. Auf jeden Fall raucht die junge Dame oder die ältere alte Dame eher immer ganz auffällig aus dem Hals. Also sie hat ein Loch im Hals und da steigt der Rauch immer auf. Und wir sehen auch Leute, denen fehlen Gliedmaßen oder eine Frau im Wartebereich, da sitzen die Beine neben dem Oberkörper. Also da hat es die Maitens noch ganz gut getroffen, muss ich sagen. Die sehen noch relativ normal aus. Die sind offenbar nicht in dem Zustand, wie Wasserleichen irgendwann sind aufgetaucht, sondern noch relativ frisch.
Ja.
Aber die meisten Toten sind nicht mehr so handsome, sagen wir es mal so.
Ja, geil ist doch der Typ, der sie zu Juno bringt oder zu Juno schickt, der von einem Auto oder von einem LKW plattgewalzt wurde, der dann wirklich da an so einer Art Wäscheleine hängt. So ein flaches Stück, wo das Gesicht halt noch rausguckt. Das ist schon echt weird.
Aber war das schon in Teil 1? Ich hatte den in Teil 2 verortet.
Das war doch in Teil 1, oder?
Ja.
Philippe, du hast gerade gelacht, ne? Mhm.
Ja, ja, okay. Gut, ich fand auch schön, ich weiß, dass ich beim Film darüber nachdenken musste, dass sie sich echt einen Aufriss gegeben haben wegen dem da in dem Büro, weil die musste in diesem Büro wirklich für ihn überall so Schlitze in die Wände dann schlagen und diese Leinen da durchziehen, damit er auch in der Lage ist,
ach ja,
sich zu bewegen, nennen wir das mal so. Also wichtiger Typ offenbar, wichtig genug, dass er seine eigenen Wege da in dem Gebäudekomplex bekommen hat.
Sie haben aber auch ein paar hundert oder tausend Jahre, um das Ganze einzurichten, also von daher.
True that. So, ja. Also, die beiden kriegen Ärger von Jane und dann geht es weiter. Die Dietzes machen sich langsam in dem Haus gemütlich. Ich glaube, das Problem war, dass Mrs. Dietz, für die läuft's nicht so rund. Die ist ja Künstlerin. Ich mache hier Gänsefüßchen, Künstlerin. Das Haus sieht inzwischen übrigens grauenhaft aus. Es ist alles so in schlechten Pop-Art-Style eingerichtet. Die Wände bestehen aus einer Art grauem Plastik, kartonmäßigen Material mit weißen Punkten. Das sieht schrecklich aus in diesem Haus.
Ja, das sieht so ein bisschen so aus, als wenn das Stein sein sollte oder so. Also es sieht wirklich nicht schön aus. Ich mag ja durchaus so 80s-Design und wie Häuser oder Wohnungen in den 80ern eingerichtet waren. Aber das ist schon wirklich, das ist auch alles so kalt. Es ist alles sehr unangenehm kühl eingerichtet. Ich finde, das habe ich auch zu meiner Freundin gesagt, als wir den zusammen geguckt haben, wirklich schrecklich eingerichtet.
Ja, ist ganz grauenhaft. Also ich musste dabei mal so ein bisschen denken, meine Eltern haben so eine, ich glaube, das ist wirklich epitomisch Ende 80er, frühen 90er, so eine Uhr zum Hinstellen mit so einer Halbglaskugel oben drüber und da fliegt ein türkisfarbenes Flugzeug im Kreis an den Ständer und es fliegt vorbei an Kuben, an Röhren und an Kegeln in ebenfalls diesen blassen Neonfarben. So, in die Richtung geht das. Schlimme Sache.
Also null cozy, 1000%ig Avantgarde oder was auch immer das sein soll.
Right. Also die Dietzes haben sich es gemütlich gemacht, das Haus grauenhaft eingerichtet. Und für Mrs. Dietz läuft es aber nicht so. Und deswegen hat sie ein paar Freunde zu einer Dinnerparty eingeladen, ich glaube, um sie davon zu überzeugen, ihre neuesten Kunstwerke zu betrachten oder ihr Schaffen besser wahrzunehmen. Na jedenfalls soll es bei dieser Party darum gehen, ihre Kunst ein bisschen zu pushen. Und die Mädchen sehen ihre Chance und sind inzwischen echt besser geworden, was so ihr Geisterdasein angeht. Und ja, ergreifen Besitz von allen Dinnergästen und lassen sie tanzen zu Dayo, the Banana Boat Song. Es ist Dayo, Dayo. Also worum ich immer denken muss, Theo, mach mir ein Bananenbrot.
Von Harry Belafonte, das möchte man vielleicht noch mal kurz erwähnt haben.
Ah, okay, ich weiß gar nicht, wer das ist, aber okay, Harry Belafonte's Dayo. Ich habe den Namen mal gehört, aber ich hätte zunächst zuordnen können.
In den 80ern oder frühen 90ern gab es die wundervolle Werbung, Fanta Mango kommt über das Meer oder fliegt über das Meer zu diesem Song.
Okay. Sagt mir auch nichts. Aber okay, das ist natürlich, also es ist eine der Standout-Szenen im Film. Und die ist auch wirklich lustig, weil das Schöne ist, und das ist total geschauspielert, weil die Leute alle extrem verdutzt gucken zu dem, was sie da eigentlich machen. Also sie tanzen alle ekstatisch und wackeln hin und her und gucken sich aber dabei an und so, hä, what the fuck, was soll das hier? Okay, das ist, ich mach das nicht, okay? Ihr merkt, dass ich das gerade nicht, das bin nicht ich, oder? So, und
ich twerk gerade nicht freiwillig.
Ja. Ungefähr so. Und das mochte ich sehr. Also diese Gesichtsausdrücke, die sind Gold wert. Und Genau, werden dann getanzt und am Ende werden sie von ihren Garnelen oder Krabbencocktails, die sich in Monsterarme verwandeln, auf den Tisch gezogen.
Ja.
Übrigens musste die Szene rückwärts gedreht werden, damit sie funktioniert. Also sie haben quasi die Gesichter auf den Tisch gehabt und die Hände haben sie hochgeschoben, weil sich alle anderen wehgetan haben oder nicht richtig gegriffen haben. Und es ging einfach nicht, das vernünftig zu drehen. Und dann kam irgendwie, die meinte, Mensch, lass uns das doch rückwärts machen. Ja, und die Mädels denken sich, ah, mega, und jetzt haben wir es aber. Und nee, die Gäste finden es eigentlich eher super. Das war ja mal was. Und ey, das ist ja ein Erlebnis, das ist was Besonderes. Und so haben sie nicht mit den Azi-Fazi-Kunstfreaks aus den 80ern gerechnet, die das eher super fanden als schrecklich.
Das müssen so gelangweilte Rich Kids gewesen sein vorher.
Auf jeden.
Ja, also irgendwie geben dann Adam und Barbara auf, wir haben uns hier gestreckt und Mühe gegeben und irgendwie wird das alles witzig gefunden und nicht gruselig, dann geben sie auf, dann hören sie auf. Aber Delia, die das eigentlich nutzen wollte, den Grusel, den Spuk, um ihre Kunstfreunde oder was auch immer, Arzi-Fazi-Freunde davon zu begeistern und einzuladen und ihnen eine Show zu bieten, die fordert das richtig ein, dass es weiter spukt. Und zwar auf großartigste Karen-Manier. Die kommt dann so forsch die Treppe raufgepoltert und ballert dann gegen den Dachstuhl und sagt fast in einer Art von, ich möchte mit dem Manager hier sprechen, dass das sofort wieder gespukt werden solle. Also finde ich eine richtig, richtig coole Charakterisierung von Delia.
Ja, genau. Die Spukerei soll wiederholt werden und das soll dann tatsächlich vor Geldgebern passieren. Otho, der ja auch, wie gesagt, Freizeitokkultist ist, der hat sich des Handbuchs für die kürzlich Verstorbenen bemächtigt und versucht jetzt mit zeremoniellen Mitteln eine Seance herbeizuführen. Und das gelingt ihm anfangs auch. Adam und Barbara manifestieren sich, altern und schrumpeln allerdings in rasendem Tempo, können dann auch nicht mehr sprechen. Und dieser Spuk, diese Seance entgleitet Otho so ein bisschen. Und die Maidlands, die drohen qualvoll in das Totenreich der Toten überzutreten.
Da gab es nämlich vorher so eine Szene, in der tatsächlich so ein Raum gezeigt wurde, in der die Toten, also die gestorbenen Toten da so reinkamen.
Genau, also es gibt halt das Reich für, du spukst noch ein bisschen und dann du bist echt einfach weg vom Fenster. Und die beiden sind da in Richtung auch weg vom Fenster.
Genau, und da ist es halt auch nicht so geil, weil dann bist du halt wirklich weg. Lydia bekommt das mit und läuft dann nach oben, will natürlich das Ganze verhindern, weil sie hat im Laufe der Zeit ja eine Beziehung zu den Maitlands aufgebaut. Die sind Freunde geworden, hat sich zunehmend von ihrer eigenen Familie entfremdet gefühlt, eher zu den Maitlands hingezogen. Ja, und wie gesagt, sie läuft nach oben und ruft Beetlejuice. Und hier will sie unbedingt, dass er den Maitlands hilft. Beetlejuice erklärt sich dazu auch bereit unter einer Bedingung, nämlich wenn Lydia ihn heiratet. Das will er, weil mit einer Ehe, mit einer Lebenden kann er selber zurück ins Land, ins Reich der Lebenden wechseln. Also keine Ahnung, ob das so eine Anspielung auf amerikanische, ja, einreisende Foreigners, die keine Green Card bekommen haben und dann irgendwie eine Amerikanerin heiraten. Ja, irgendwie war ich daran erinnert. Lydia ist ziemlich verzweifelt und stimmt deswegen zu, was eine sehr bizarre Hochzeitszeremonie auslöst. Aber immerhin, Beetlejuice hält sein Versprechen und die Maitlands kommen aus diesem verschrumpelten Dasein raus und sind dann wieder in Anführungsstrichen normale Tote. Beetlejuice gibt in dieser folgenden Hochzeitszeremonie sehr dominant den Ton an. Das Wesen, das die beiden traut, wird von Beetlejuice scheinbar erschaffen oder angerufen. Und ja, den Ablauf der Trauung und die Äußerungen von Lydia, die werden die ganze Zeit von Beetlejuice unterbrochen oder ihr der Mund zugehalten. Naja, er macht halt im Prinzip, was er will. Die Hochzeit soll einfach stattfinden.
Auch eine krasse Charakterisierung, finde ich, wie sehr er so gegen den Strich bürstet.
Ja, total. Und während dieser Hochzeitszeremonie versuchen dann die Maitlands wiederum, Beetlejuice zu stoppen, weil sie versuchen jetzt im Gegenzug halt Lydia zu retten. Die versuchen wiederholt, seinen Namen dreimal auszusprechen, was ihn in seine Welt zurück teleportieren würde. Beetlejuice hat aber, naja, so ein paar Tricks im Ärmel und die nutzt er die ganze Zeit, um die irgendwie kalt zu stellen. Zum Beispiel
ein Reißverschluss durch die Lippen oder so.
Genau, Barbara schmeißt er im Prinzip mit einer Art Zaubertrick, einen Reißverschluss auf die Lippen. Den macht sie dann einfach auf und dann schmeißt ihr so eine Art Metallplatte auf den Mund. Der Mund ist dann quasi zugenagelt mit einer Metallplatte. Beetlejuice hat dann aber so ziemlich die Nase voll und teleportiert Barbara weg. Und das war sein großer Fehler, denn ein paar Minuten später reitet Barbara auf einem riesigen Sandwurm aus der Geisterwelt, beziehungsweise es ist ja eigentlich gar nicht die Geisterwelt, es ist nämlich der Saturnmond Titan. Weird.
Ja.
Von da reitet Barbara auf diesem Sandwurm durch das Dach und reißt Beetlejuice durch den Boden und dadurch wird Beetlejuice in die Nachwelt zurückgeschickt.
Das war jetzt alles sehr aufregend mit dieser trubeligen Endschlacht sozusagen. Und wir finden einen neuen Frieden im Haus. Am Ende des Films lernen die Dietzes und die Maitlands miteinander zu koexistieren. Die Maitlands bleiben als Geister im Haus und Lydia hat nun eine noch engere Beziehung zu ihnen aufgebaut. Und in der Schlussszene tanzt Lydia sogar zu, da kommt er wieder, Harry Belafontes, Jump in the Line in der Luft. Glücklich und zufrieden in ihrem neuen, ungewöhnlichen Familienleben mit den beiden Familien.
Ja, das ist doch ein sehr schönes, rundes Ende. Beziehungsweise ist ja noch nicht ganz das Ende. Wir sehen ja ganz am Ende, und das ist eine Szene, von der ich hundertprozentig überzeugt bin, in heutigen Filmen wäre das eine Mid-Credit-Scene oder eine After-Credit-Scene. Da sehen wir nämlich Beetlejuice nochmal in diesem Warteraum, wie er einen, was ist denn das, einen Medizinmann oder so, übers Ohr hauen will. Ne? Ja, genau, der Schrumpfköpfe machen kann.
Genau, und er kriegt eine Wartenummer, er hat, glaube ich, die Nummer 3.423.000 oder sowas, und der Medizinmann hat die Nummer 4.
Genau, und er tauscht diese Dinge auf und das gefällt dem Medizinmann gar nicht und der zaubert dann einfach Beetlejuice Kopf klein.
Und der beschwert sich immer so, naja, aber es wird bestimmt auch einen Vorteil haben. Also ich fand diesen Spruch, irgendwas sagt er so, dass man ja aus allem nur Beluzten schlagen kann. Und das wird sicher auch seine Vorteile haben, dass er so einen kleinen Kopf hat. Fand ich nett als Endspruch von.
Diese Szene gibt es übrigens nur, weil Beetlejuice in den Testvorführungen so gut weggekommen ist, dass sie das nochmal nachgedreht haben, weil die Leute nicht wollten, dass Beetlejuice einfach in Anführungsstrichen tot ist durch den Sandwurm.
Mhm. Ja, damit hat sich's mit Beetlejuice. Der Film ist vorbei.
Aber wie fing's überhaupt mit dem Film an?
Ja, wie jeder Film startet auch Beetlejuice mit einem Drehbuch. 1985 wollte der von Stephen King sehr geschätzte Horrorromanautor Michael McDowell eine Pause vom Romaneschreiben einlegen. In der Zeit interessierte er sich vermehrt für das Schreiben von Drehbüchern und er wollte unbedingt selber eins schreiben. Der kam, ja, gerade gesagt, aus dem Horrorbereich und er schrieb dann halt auch ein Drehbuch für einen Horrorfilm. Er tat das mit seinem Freund Larry Wilson zusammen, der bereits Erfahrung als Drehbuchschreiber hatte.
Diese erste Version unterschied sich erheblich von der Fassung, wie wir sie heute kennen, denn dieser Beetlejuice war ein richtiger, blutiger, gruseliger Horrorfilm.
Ja, genau. Und es gab ja noch diverse andere Veränderungen.
Genau. Hier war nämlich nicht Lydia die Hauptperson, sondern ihre jüngere Schwester Kathy, denn die Familie Dietz sollte aus 4 Personen bestehen. Lydia war schon als Goth geplant, Hauptperson sollte aber die normale Kathy sein und ein weiterer, noch viel wichtigerer Punkt war Beetlejuice selbst. Der sollte nämlich eigentlich aussehen wie ein kleiner arabischer Mann mit gelben Augen und der wollte sich unter anderem in einen geflügelten Dämon verwandeln.
Ja, und auch der Tod von Adam und Barbara wird im originalen Skript weitaus grafischer und schmerzvoller beschrieben. Ich habe verschiedene Versionen gelesen. Da geht's dann so weit, dass ihr Arm bricht, dass irgendwas ihren Arm durchbohrt. Also das soll sehr viel fieser gewesen sein, der Tod.
Der einzige Rest, der noch drin ist, ist, dass sie einmal erwähnt, dass sich ihr Arm so kalt anfühlt. Also ja. Da ist noch ein kleiner Verweis darauf, aber der ganze Rest, der ist futsch.
Und auf jeden Fall, dieses Skript, dieses erste Skript, das reicht Wilson bei Universal ein. Da hat er damals nämlich gearbeitet und der bekam prompt eine Einladung für ein Gespräch. Und das war oder ist ein super Zeichen. Wenn man so schnell Antwort bekommt, dann ist das Studio interessiert. Allerdings muss man leider sagen, dass ein höheres Tier bei Universal mittlerweile das Skript in die Hände bekommen hat. Und Wilson tauchte bei dem Treffen auch auf. Allerdings, ja, das besagte höhere Tier bezeichnete das Skript als, ich zitiere, Piece of Shit.
Aber da verließ ich, will sie nicht unterkriegen und ging einfach weiter und gab das Drehbuch David Geffen, dem Gründer der Geffen Company. Und wenn man in den 90ern Hardrock gehört hat, dann könnte man das Logo kennen. Markus, wie sieht das Logo dann nochmal aus?
Das ist ein Kreis, der eine Kugel sein wird und da ist die rechte Seite eines großen Gs in der Mitte des Kreises im Prinzip. Also besser beschreiben kann ich es nicht. Wie gesagt, wenn ihr 90er Jahre Hardrock gehört habt, Sebo hat das gerade ganz schön gesagt. Und wir haben ja vorhin Guns N' Roses erwähnt. Die haben bei der Geffen Company veröffentlicht. Schaut einfach auf eure alten Guns N' Roses Platten. Da wird das Logo hinten drauf sein.
Genau. Holt eure Kopie von The Spaghetti Incident und haut mal nach.
Geffen kaufte das Skript und gab es an Warner Brothers, mit denen er damals zusammenarbeitete. Und die gaben grünes Licht und sagten ein Budget von 15 Millionen Dollar zu. Für ein Piece of Shit.
15 Millionen Dollar?
Also so kann es auch laufen. Jetzt braucht man nur noch einen Regisseur. Und einer der ersten Namen auf der Liste der Wunschregisseure war, nicht vergessen, zu dem Zeitpunkt war das hier noch ein Horrorfilm, jedenfalls war es niemand Geringeres als Wes Craven. Das ist der Regisseur so bekannter Horrorfilme wie The Hills Have Eyes, Last House on the Left und natürlich Nightmare on Elm Street und später Scream. Craven wollte aber lieber Nightmare 3 realisieren.
Der super ist, by the way.
Und wer jetzt glaubt, dann war der zweite Pick sicher Tim Burton, muss sich klar machen, dass wir uns in den 80ern befinden. Burton war zu diesem Zeitpunkt noch gar kein gefeierter Regisseur. Aber sprechen wir doch kurz über Burton. Ich habe das Gefühl, der könnte noch wichtig werden, oder?
Ja, allerdings. Timothy Walter Burton, wie er eigentlich heißt, wurde am 25. August 1958 in Burbank, Kalifornien geboren. Der hat 1976 die Highschool abgeschlossen und ging danach an die Cal Arts, das California Institute of Arts. Und hier studierte er erstmal Charakteranimation. Danach war einer seiner ersten Jobs in den Walt Disney Studios. Da machte er dann auch seinen ersten animierten Kurzfilm namens Vincent. Seinen zweiten Film machte er auch für Disney. Auch wieder ein Kurzfilm, allerdings dieses Mal ein Live-Action-Film namens Frankenweenie.
Ja, das kenne ich doch.
Ja, Burton hat nämlich diesen Kurzfilm Jahre später, also wirklich Jahre später, in einen animierten Langfilm verwandelt. Der Kurzfilm, der ist von 1984 und er hat aus heutiger Sicht einen ziemlich beeindruckenden Cast. Da drin spielten mit Shelley Duvall aus The Shining, Daniel Stern aus Kevin allein zu Haus, Barrett Oliver aus Die unendliche Geschichte, das war Bastian, und Sofia Coppola. Ich glaube, über die braucht man nicht groß was erzählen, woher man die kennen könnte. Disney, muss man sagen, war zu der Zeit allerdings alles andere als glücklich mit dem jungen Burton. Viel zu düster, viel zu finster, naja, und man feuerte ihn.
Und Burton, der ging einfach die Straße runter, stellte sich bei Warner vor, die hat Interesse und stellten ihn ein. Und gab ihm sofort das grüne Licht, an einem Batman-Film zu arbeiten. Ganz ehrlich, was ja ziemlich krass ist. Andererseits muss man auch sagen, damals waren Superheldenfilme so ein bisschen in der Krise. Man hatte noch nicht diesen Hype, den man heute hatte. Man hatte halt die Superman-Filme, der ganze Rest lief aber eher nicht so. Und ich weiß noch, der erste Batman-Film, der ging damals durch die Decke. Also ich glaube, das war auch für mich als, na, wie alt war ich da? Von wann ist der erste Batman-Film?
89.
Von 89? Mhm. Gut, und den habe ich noch richtig mitbekommen. Ich weiß, ich hatte in der Grundschule einen Batman-Bleistift, den habe ich übelst geliebt. Und also das habe ich sogar mitbekommen.
Ja, aber nicht so schnell. Das war zwar sein Herzensprojekt, allerdings haben die ihm kein grünes Licht für einen Batman-Film gegeben. Sie haben nur gesagt, hey, du kannst ein bisschen an dem Ding arbeiten. Die haben ihm ganz andere Drehbücher angeboten, die er aber alle langweilig oder schrecklich fand.
Seine beiden Kurzfilme machten aber die Runde, die er, wie gesagt, vorher bei Disney gedreht hatte. Und die landen bei Paul Rubens. Und wer Paul Rubens, wer dem jetzt sagt, kennt vielleicht, und ich sage das hier wirklich vielleicht, weil das ist echt eher so ein USA-Ding, vielleicht kennt der ja Pee-Wee Herman. Ich kenne den leider. Der ist für mich so auf einem Level mit, oh, wie heißt dieser schreckliche rosa Dino hier nochmal?
Barney?
Ist der Barney, ja. Danke, genau. Peewee ist für mich so Barney-Level, also so eine Kinderschreckensgestalt, aber in den USA unfassbar beliebt. Der bekam das jedenfalls in die Hände und der hatte eine ziemliche Wucht in Hollywood. Und es sollte ein Film gedreht werden zu seiner Fernsehshow, der Peewee-Film. Und dafür hat er, brachte die Prozent dazu, dass der Regie führen durfte für Pee-wee's Big Adventure. Der Film kostete $7 Millionen und spielte 40 Millionen ein. Ja, und damit war Burton, wie sagt man so schön, im Rampenlicht in Hollywood.
Ja, und für einen Kinderfilm für 1985 schon ein beachtliches Ergebnis. Das Skript zu Beetlejuice, kommen wir wieder zurück zu dem Film, den wir eigentlich besprechen, landete nicht ganz zufällig bei Burton nach diesem Erfolg, denn Michael McDowell, der Horrorfilmautor, und sein Kumpel Larry Wilson, die ja das besagte Beetlejuice-Drehbuch geschrieben haben, die kannten Burton nämlich von früher. Die haben nämlich mal zusammen an einer Folge Alfred Hitchcock Presents gearbeitet. Da hat Burton Regie geführt bei einer Folge und die beiden haben das Drehbuch geschrieben. Burton war nach dem Lesen des Skripts aber klar, der Film braucht ganz dringend weniger Horror und ganz dringend mehr Comedy. Er unterschrieb und Beetlejuice sollte dann sein zweiter richtiger Film werden. Für das Rewriting des Skripts holte Burton sich Warren Scarron, ich bin mir nicht ganz sicher, mit 2 A.
Bestimmt so ein Skandinave, das Scarron oder
das so. Könnte sein. Warren, ich sag jetzt Warren, der hat zuvor an Beverly Hills Cop 2 gearbeitet, kannte sich also mit Comedy durchaus aus.
Ja, und durch seine Mitarbeit im Drehbuch änderte sich der Ton des Films massiv. Ganz viel grafische Gewalt wurde rausgeschmissen und dafür rückte das Totenreich und dessen bürokratischer Aufbau vielmehr in die Mitte und wurde weiter ausgebaut. Aber auch dieses Skript war nicht das Finale und wurde, wie fast jedes Skript, eigentlich noch einige Male überarbeitet. Denn Beetlejuice war noch immer ein kleiner Mann aus dem Nahen Osten. Zwar nicht mehr so mordlustig, aber er ist noch so eine Art kleiner Perverser.
Ja.
Schon beim Vorlesen ein bisschen witziger wird.
Ja, der wollte wohl Lydia nicht nur heiraten, sondern, naja.
Okay, ja. Und auch das Ende war anders. Hier wäre es nämlich so, dass die Dietzes nach New York zurückgekehrt wären und Lydia bei den Maitlands geblieben wäre. Ja. Und zusammen hätten sie das Äußere des Hauses in ein Spukhaus verwandelt, um Besucher abzuschrecken. Und auch das Ende war ganz anders. Lydia sollte nämlich eigentlich sterben. Wenn ich mich richtig erinnere, und ich verlese habe, durch Verbrennen, damit sie mit Adam und Barbara glücklich im Jenseits sein kann. Das fanden die Produzenten jedenfalls nicht so hot. Ha, ihr wisst, verbrennen und so. Vielen Dank. Ich bin jeden Abend hier. Und das hätte auch falsche Signale ans Publikum gesendet. Also wenn das Teenie-Publikum sieht, oh, sterben kann glücklich machen, Das ist vielleicht nicht das, was man in seinem Hollywood-Film haben möchte. Und so hat man sich doch auf ein versöhnlicheres Ende geeinigt und den lustigen Tanz mit eingeführt. Ja.
Außerdem gab es noch einen Part, in dem Beetlejuices Vergangenheit aufgedeckt worden wäre. Der war nämlich vor Jahrhunderten gestorben, als er sich betrunken aufgehängt hatte. Das kann doch nicht gut gehen, weil eine Frau ihn abgewiesen hatte. Da er betrunken war, klappte es in der Version nicht ganz so wie geplant. Sein Genick brach nicht und er starb langsam und qualvoll. Haha, Horrorkomödie. Zum Glück kam alles ein bisschen anders. Wie sieht's denn bei euch aus? Welche Version des Skripts oder welche Teile davon hättet ihr denn spannend gefunden?
Boah, das ist ganz schwierig. Es gibt ja so ganz viele Sachen, wenn man so recherchiert und dann herausfindet, okay, das war mal geplant und der Schauspieler war mal geplant, dann würde ich bei vielen Dingen gerne irgendwie in ein, so Sliders-mäßig, in so ein Paralleluniversum reisen und gucken, wie das so gewesen wäre. Jetzt bei Beetlejuice, dadurch, dass ich nicht so die Mega-Verbindung damit habe, bisher von dem Drehbuch noch gar nicht so viel. Es gibt, da kommen wir gleich zu, wenn wir beim Cast sind, da gibt's etwas, das hätte ich sehr spannend gefunden. Aber wie gesagt, das machen wir gleich. Sebo, wie ist bei dir?
Ja, ich bin da bei dir. Ich finde, der Film ist rund, wie er ist. Also anderen Sachen hätten jetzt aber nicht funktioniert. Also das wäre halt ein anderer Film geworden.
Genau.
Und dann wäre es im Endeffekt halt ein Horrorfilm von vielen gewesen, mit einem Weirdo-Dämon, der eine Familie heimsucht. Und ich denke schon, dass der gerade durch diesen Comedy-Einschlag und die Abwendung an Charakter gewonnen hat und dadurch ein präsenterer Film ist, als die andere Variante es gewesen wäre.
Und Philippe, du hast die Frage gestellt, du musst sie auch noch beantworten.
Eigentlich habt ihr schon alles vorweggenommen. Ich finde den Surrealismus und den Quatsch, den Chaos einfach das Stärkste an dem Film und auch so diese Harmlosigkeit des Anfangs, diese Verschlafenheit. Von daher ist genau richtig so, wie er jetzt geworden ist. Sonst wäre er, wie Sebo gesagt hat, einer von vielen geworden.
Eine Sache, die ich noch ganz witzig fand, Autor Michael McDowell, übrigens nicht verwandt mit Malcolm McDowell, sagte mal, dass er sehr beeindruckt war, wie viele Leute um die Herkunft des Namens Beetlejuice wussten. Wusstet ihr Bescheid? Jetzt mal ganz ehrlich.
Ja, klar. Ich habe doch Per Anhalter durch die Galaxis gelesen und da kommt doch Betelgeuse drin vor. Ah. Also das war so gleich, natürlich.
Philippe, du auch?
Keine Ahnung, irgendwie muss ich mal als Kind vor einem Atlas des Sternenhimmels eingeschlafen sein und wusste ich es halt zufällig.
Okay, ihr beide seid schlau, ich bin dumm, ich wusste nämlich vorher nicht Bescheid. Darum kommt jetzt für alle, die so dumm sind wie ich, Trivia-Time. Der Name Betelgeuse bedeutet zu Deutsch natürlich, das hat Sebo vorhin schon gesagt, erstmal Käfersaft. Im Englischen ist das aber auch ein Wortspiel mit dem Wort Beetjuice, also rote Betesaft. Es ist aber auch, und das hat Sebo gerade schon gesagt, und ich denke, davon war McDowell auch eher beeindruckt als von dem Rote-Bete-Saft, die Verballhornung des Namens Betelgeuse, wie er im Englischen heißt, oder im Deutschen Betageuse. Das ist der Name des zweithellsten Sterns im Sternbild des Orion. Übrigens ein roter Überriese. So, wieder alle was gelernt, aber genug Naturkunde.
Und das Ding ist, im Englischen spricht sich Betelgeuse und Betelgeuse nämlich gleich aus. Also der Planet und der Käfersaft sind genau gleich von der Aussprache her. Und das Ding ist ja, Betelgeuse muss Leute dazu bringen, seinen Namen auszusprechen. Aber er darf ihn dafür nicht nennen. Und deswegen hat er auch auf den ganzen Schildern, die überall rumstehen, Betelgeuse stehen. Also mit dem J. Deswegen hast du überall auf den Schildern Betelgeuse stehen und nicht den Betelgeuse, was eigentlich sein richtiger Name ist.
Ach so.
Und deswegen macht er auch so ein Gewese darum in der einen Szene, wo Lydia seinen Namen sagen soll, als er auf dem Bordell da steht, um dieses allmöglich zu zeigen. Es klingt aber gleich, wie man es ausspricht.
Als er das pantomimisch darstellen will, meinst du? Da stellt er ja auch im zweiten Wort Saft dar und nicht Geuse, was immer das sein soll.
Ja.
So, aber kommen wir nochmal zur Besetzung. Da habe ich ja gerade schon was vorweggenommen. Aber nee, machen wir erstmal die anderen. Machen wir erstmal die nicht ganz so spannenden Dinger. Da haben wir erstmal Lydia. Die wurde ja ganz wunderbar verkörpert durch Winona Ryder. Fandet ihr die gut?
Fand ich großartig. Also die hat das wirklich gut rübergebracht.
Oder?
Ja, war eine Teenagerin.
Ja.
Die konnte das.
War okay. Hört mich jetzt nicht weder positiv noch negativ irgendwie über.
Aber ich fand die schon super. Die hat die Goss sehr, sehr gut rübergebracht, finde ich. Da waren aber für diese Rolle auch noch einige andere Ladies vorgesehen. Also da haben diverse Frauen der damaligen Zeit vorgesprochen. Unter anderem so berühmte Namen wie Sarah Jessica Parker. Könnte man aus Sex in the City kennen. Brooke Shields.
Blaue Lagune, oder?
Ja, genau, Blaue Lagune. Diane Lane. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, aber Molly Ringwald, wieder sehr großer Name der 80er. Ja.
Sagt mir nichts. Wo hat sie mitgespielt?
Breakfast Club, ne?
16 Candles.
Ach, den ganzen Teenie-Film.
Ja, in den 80ern bist du an der nicht vorbeigekommen. Dann die große Juliette Lewis, die noch größere Jennifer Connelly und die, ja, nicht ganz so große, aber trotzdem sehr hübsche Alyssa Milano. Und die war übrigens die Zweitplatzierte. Also hätte es Winona Ryder nicht gemacht, dann wäre es die Tochter von Tony Danza geworden. Ihr wisst schon, hier, hör mal, wer da hämmert. Nein, guck mal, wer da spricht. Nein, genau, wer ist hier der Boss? Danke.
Eine von diesen sehr mit einer großen Familie oder sowas. Ne, war das nicht so? War das nicht der Italiener oder so? Ich habe keine Ahnung.
Ja, am Ende wurde es dann aber Ryder, weil man eine junge Frau suchte, die das Aussehen einer Goss hatte. Und da kann man vielleicht noch mal ein bisschen Trivia-Time reinstreuen. Betelgeuse war einer der ersten Filme, in denen Goss nicht als weirde Nebencharaktere gezeigt wurden, sondern als Hauptfiguren, mit denen der Zuschauende bonden sollten, also in die sich hineinversetzen sollten.
Und das fand ich richtig gut gelungen, dass sie dann eben nicht so eine tiefschwarze und abweisende Person war, sondern dass eher so das Spirituelle transportiert wurde an einer Goth-Persönlichkeit.
Ja, wobei hatte nicht diese eine Szene, wo sie sich umbringen möchte und den Abschiedsbrief schon schreibt. Also schon ein bisschen Klischee.
In dem Fall ein bisschen Klischee, aber ich finde, Philippa hat schon einen Punkt. Also die ist schon irgendwie weird, aber nicht die ganze Zeit so super Goth-Klischee weird.
Hm. Okay.
Dann machen wir weiter. Dann haben wir Delia Dietz. Die Rolle wird gespielt von Catherine O'Hara, ne? Kevins Mama aus Kevin allein zu Haus.
Die hat übrigens diese Rolle aus Betelgeuse gepimpt und in Schitt's Creek, so einer Serie, wieder aufleben lassen. Das ist eine richtige Wucht an Rich-People-Exzentrik-Energie, die sie da so mitbringt. Das ist quasi wirklich nochmal gesteigert auf 11 gedreht, was sie in Betelgeuse gemacht hat. Das kann man in Schitt's Creek nochmal sehen. Große Bewunderung meinerseits, dass man sowas spielen kann.
Okay. Burton hat übrigens behauptet, dass es sehr schwer war, Darsteller zu bekommen, weil die meisten das Drehbuch nicht verstanden haben. O'Hara hat aber erzählt, dass sie quasi sofort unterschrieben hat. Ihre Rolle wäre übrigens fast an Angelica Houston gegangen. Ihr wisst schon, Morticia Addams aus der Addams Family. Wäre auch eine interessante Wahl gewesen. Hätte ich mir auch gut vorstellen können. Die konnte aber nicht, weil sie krankheitsbedingt absagen musste.
Ja, kommen wir zu Beetlejuice.
Oh ja.
Ja, heutzutage könnte man sich natürlich niemand anders als Michael Keaton in der Rolle vorstellen. Gerade nachdem er es jetzt zum zweiten Mal gemacht hat. Aber eigentlich wollte Burton ursprünglich jemand anders. Und zwar...
Val Kilmer.
Wer möchte nicht Val Kilmer? Ich möchte Val Kilmer immer haben. Sei mein Flügelmann, Val. Okay.
Ich glaube, Sebo hat gerade Christian Bale gesagt.
Christian.
Nein, Ben Affleck hast du gesagt. Nein, Entschuldigung. Ich höre auf mit den Batman-Witzen.
Ja, genau. Und tatsächlich wollte er Sammy Davis Jr. für die Rolle haben. Der Name soll ich mir wahrscheinlich was sagen, tut er aber nicht. Also bitte klärt mich auf.
Ach, Sebo, das ist ja schon fast gruselig.
Kleiner schwarzer Sänger?
Ja, genau, oh. Sehr gut. Guck mal, es geht doch. Teil des Rat Packs um unter anderem Frank Sinatra und Dean Martin. Also das ist schon ein großer Name in Hollywood damals gewesen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Das wäre so das Paralleluniversum, in das ich gerne reisen würde, in dem Sammy Davis Jr. die Rolle nicht aus Altersgründen abgelehnt hat, sondern sie angenommen hat. Das würde mich interessieren, wie dieser Film geworden wäre. Ganz anders sicherlich, also auf jeden Fall ganz anders, aber das würde mich tatsächlich interessieren.
Mit mehr Mafia-Einflüssen.
Ja, Frank Sinatra und Dean Martin waren, glaube ich, eher die Mafiosis von den dreien. Aber... Sammy Davis Jr. hätte jetzt natürlich auch nicht nochmal Beetlejuice in der Fortsetzung spielen können. Der starb damals leider 2 Jahre nach Erscheinen des Films mit gerade mal, aus heutiger Sicht kann man das sagen, mit gerade mal 64 Jahren. Ist ja eigentlich kein Alter, ne? 64. Nee. Die Produzenten wollten hingegen gern Dudley Moore oder Sam Kinison haben. Es war dann wohl David Geffen, der Michael Keaton vorschlug. Burton kannte Keaton damals noch nicht, ließ sich aber sehr schnell überzeugen und das ist aus heutiger Sicht ein echter Glücksgriff gewesen. Denn zum einen sind die beiden Buddies geworden, das ist für die beiden ein Glücksgriff und zum anderen, das habe ich erst in der Recherche rausgefunden und fand das richtig gut. Wie gesagt, ich bin ja auch Michael Keaton-Fan. Man hat Keaton sehr, sehr freie Hand gelassen, wie Beetlejuice agieren, aber auch aussehen sollte. Die ganze wirre Optik, die Haare, die Klamotte, die Art zu sprechen, das ist alles Michael Keaton zu 100%. Und wo wir gerade bei Prozenten sind, angeblich sind etwa 95% seiner Dialoge improvisiert. Das ist schon ganz schön krass.
Und trotzdem kommen sie irgendwie durch die Story, obwohl er das alles so sich aus der Nase zieht im laufenden Betrieb.
Ja, total. Und hier streue ich nochmal kurz Trivia-Time ein. Keaton sagte in einem nicht ganz alten Interview, ich weiß nicht genau von wann das war, aber er war schon ein älterer Herr, da hat er gesagt, dass Beetlejuice seine liebste Rolle wäre und das, obwohl er gerade mal etwa 17 Minuten in dem Film zu sehen ist.
Das fand ich auch krass, dass Beetlejuice so wenig in einem Film vorkommt, der nach ihm benannt ist.
Ja, total, finde ich auch. Und wenn man dann aber auch noch weiß, dass Beetlejuice Keatons Lieblingsrolle ist, dann wundert man sich auch nicht, dass er über die Jahre immer mal wieder gesagt hat, dass er Bock auf eine Fortsetzung hätte.
Gut, also wir haben jetzt ein bisschen Trivia durch und haben uns angeguckt, wie der Cast in die jeweiligen Slots reingepasst hat. Zurück in die Produktion. Jetzt hat man alles zusammen. Warner gab das Budget von $15 Millionen frei und die Dreharbeiten konnten losgehen. Gedreht wurde vom 11. März bis zum 11. Juni 87. Das ist ja gar nicht so lang. Mhm. 3 Monate.
Ja.
Ist zügig.
Finde ich auch geil, dass vom 11. bis 11. gedreht wurde.
Ja. Abrechnungsgenau.
Ja.
Damit die Buchhaltung, ne, Bürokratie war ja ein großes Thema bei dem Film. Ja. Damit die Buchhaltung nicht so einen Stress hatte. Allerdings, Reisekosten mussten auch ganz schön viel abgerechnet werden. Die Innenaufnahmen entstanden auf Soundstages in den Culver Studios in Culver City, Kalifornien, ganz an der Westküste. Die Außenaufnahmen für das fiktive Örtchen Winter River in Connecticut fanden in Corinth, genauer East Corinth in Vermont statt. Also viel weiter in den Osten der USA kann man nicht mehr reisen.
Ja, das stimmt allerdings. Ich habe mir das auf der Karte angeguckt. Das ist wirklich, wirklich winzig. Also Corinth ist ein Gebiet, in das mehrere Dörfchen gehören. Und East Corinth ist wirklich klein. In irgendeinem Making-of haben sie gesagt, dass da 1200 Leute wohnen. Also das ist wirklich nicht groß.
Zartes Dörflein, sehr idyllisch und dementsprechend wussten einige Einwohner nicht so richtig, was sie von dem Hollywood-Trubel halten sollten. Aber die Filmcrew hat das ganz gut gemanagt, geschaukelt, die waren sehr nahbar, sehr freundlich und dann gab es eben keinen Zoff. Dann konnte man auch ein paar größere Aktionen starten. Für einige Szenen musste ganz schön was aufgebaut werden. Zum einen wäre da der Unfall der Maitlands. Hierzu wurde eine kleine Brücke mit einem Holzdach versehen. Ihr wisst schon, wie man das so halt aus US-Filmen kennt. Und der kleine Bach darunter, namentlich der Tabor Branch, musste mit Zementblöcken gestaut werden, damit man unter der Brücke genug Wasser hatte, dass das Auto der Maitlands überhaupt etwas zum Untergehen hatte, beziehungsweise es musste irgendwas da sein, damit sie drin ertrinken konnten.
Ja, ich habe mir das angeguckt. Es gibt ja immer wieder so Videos auf YouTube hier, irgendwie Drehorte damals und heute. Und da war dann auch so ein Typ, der ist halt da gewesen in East Corinth und hat sich das angeguckt. Und das ist wirklich das ist ein Bächlein. Das ist wirklich nicht groß.
Eine Pissrinne.
Das ist krass. Der wäre den eigentlich, die hätten ein paar Schürfwunden gehabt und ein paar Platzwunden, aber die hätten niemals ertrinken können in dieser Pissrinne, wie du gesagt hast.
Aber das war nicht das größte Projekt. Also Aufstauen eines Bächleins war eher ein Detail. Das Haus der Maitlands und später der Deeds, das auf einen großen Hügel zu bauen, das war ein großes Ding. Wenn man das auf Produktionsfotos sieht, ist das schon ordentlicher Klopper. Aber natürlich wurde nur die Außenfassade gebaut und leider nach den Dreharbeiten auch wieder abgerissen. Kann man also leider nicht mehr besuchen. Und auch die Brücke, durch die der Wagen im doppelten Sinne durchgefahren ist, die hat auch kein Dach mehr.
Ja, die wurde auch verbreitert und die haben im zweiten Teil dann auch wieder ein Dach da drauf gebaut, aber auch wieder entfernt. Das ist auch ganz geil. Und auch das Haus haben sie im zweiten Teil nochmal aufgebaut und auch wieder abgebaut.
Was für ein Aufriss, dieser ganze Abriss.
Ein sehr wichtiger Aspekt von Burtons gesamten Schaffen, neben den ganzen Dächern und künstlich gebauten Häusern, ist natürlich insgesamt der Look. Burton hat ja immer so einen ganz, ganz speziellen Style, wie seine Filme aussehen. Und das fängt schon bei den praktischen Effekten an. Burton hat für die Special Effects gerade mal $1 Million veranschlagt. Das ist nicht gerade viel von $15 Millionen. Und in einem Film, der nicht gerade wenige Effekte hat, also zumindest für die damalige Zeit nicht wenige Effekte, ist das erst recht nicht viel.
Da waren ja Effekte überall am laufenden Band.
Ja. Burton wollte das aber gerade billig haben. Er wollte Modelle, er wollte Stop-Motion und Puppen. Der wollte, dass alles irgendwie nach B-Movie aussieht. Und beim Aussehen, da kommen wir dann zum Produktionsdesigner Bo Welch. Der verstand es nämlich ganz hervorragend, die Zeichnungen und Skizzen, die Burton wirklich in Massen angefertigt hat, in die Realität zu holen und ihnen nicht dieses Weirde, dieses typisch Burtoneske zu nehmen.
So irgendwas so surreal, traumhaft, immer so ein bisschen Schwebendes.
Vielleicht nennen wir den deutschen Expressionismus an der Stelle einmal. Das war nämlich eine große Inspiration für Burton, diese Spielart der deutschen Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Wenn man da mehr sehen möchte, dann kann man sich zum Beispiel das Kabinett des Dr. Caligari anschauen oder den ewigen Klassiker Nosferatu. Da sieht man sehr, sehr schnell, woher Burton seine Ideen bekommen hat. Bei Beetlejuice arbeiteten die beiden, also Burton und Welch, das erste Mal zusammen. Allerdings nicht das letzte Mal, denn auch bei Edward mit den Scherenhänden und Batmans Rückkehr oder zuletzt Beetlejuice, also der Fortsetzung, da haben die beiden nochmal zusammengearbeitet. Noch viel öfter allerdings arbeitete Burton mit jemand anderem hinter der Kamera zusammen. Was ein John Williams für Steven Spielberg, das ist ein Danny Elfman für Tim Burton. Und zuvor hatten die beiden bereits an Pee-wee's Big Adventure zusammengearbeitet. Beetlejuice sollte jetzt die zweite gemeinsame Arbeit sein. Gibt's eigentlich Burton-Filme ohne Score von Danny Elfman?
Fand ich eine spannende Frage und musste dann erstmal gleich googeln. Howard Shore hat für Ed Wood den Score geschrieben.
Ach.
Und das Barbier-slash-Hackfleischtorten-Musical Sweeney Todd wurde von Stephen Sondheim komponiert.
Ah, okay.
Also das sind die beiden Beispiele für Filme, bei denen Danny Elfman keine Noten gesetzt hat. Aber weder Shaw noch Sondheim waren mal Sänger der New Wave Band Oingo Boingo, sondern es war nur Danny Elfman.
Ich finde diesen Bandnamen übrigens voll geil. Oingo Boingo.
Naja, und auch New Wave ist an der Stelle irgendwie geil verkürzt, denn es
doch ein bisschen kurz gegriffen. Glaubt man, Wikipedia so steckt in Oingo Boingo auch Art Rock, Ska, Punk, Jazz und World Music. Die waren wohl etwas unkonventionell, so als Nachfolgeorganisation einer Musiktheatergruppe. Wir kriegen so eine kleine Charakterisierung und merken, das dürfte ganz nach Burtons Geschmack sein, deswegen passen die so gut zusammen. Elfman und Burton, Match Made in Heaven. Oder wo auch immer. Diese Vorliebe für Oingo Boingo war auch schon entscheidend für die Zusammenkunft der beiden, von Burton und Elfman, bei der Entstehung des Pee-wee Herman-Films. Aber wir sind ja beim Beetlejuice-Score bzw. Soundtrack. Es ist nämlich nicht nur ein reiner Score, wir haben ja schon den Namen Harry Belafonte mehrmals gehört. Der taucht nämlich schon im Main-Theme auf. Diese Gegenüberstellung von neuenglischer, angelsächsischer, protestantischer Weißbrotigkeit mit so einem Gruselversprechen und dem karibisch-sonnigen Gemüt von Belafontes Musik, das ist ja in sich schon komisch, schon sehr Burton an sich. Komisch seltsam und komisch haha, also auch diese Komödie, die steckt da schon so ein bisschen drin in dieser Gegend.
Ja, stimmt, hast du recht.
Wir sind gut auf den Film eingestimmt und werden auch später noch einige Male in den Genuss dieses Stilmixes kommen. Und bald wird ja schon ein ganz grotesker, surreal angehauchter Hexentanz aufgeführt, wenn da die Tuba Humperpolka-artig durch den Untergrund hampelt und taumelt. Und so ganz straight ist der Rhythmus nicht, sodass zumindest vor meinem geistigen Auge ein etwas unbeholfenes 30er Jahre schwarz-weiß Disney-Treiben und Trubeln erscheint. So wie man so vielleicht von Steamboat Willie Nachfolgern.
Disney passt dann ja auch wieder irgendwie zu Burton, ne, der ja mal bei Disney gearbeitet hat.
Ja. Ja, was mir einfällt, wer vielleicht eine Idee haben möchte oder jetzt den Film nicht gesehen hat, wie klingt das ungefähr? Ich finde, das hat so harte Dare the Tentacle Vibes. Also wer sich ans Dare the Tentacle Intro erinnert, mit diesem und diesem cartoonigen Durcheinander, das finde ich erinnert ganz stark vom Vibe her an den Beetlejuice Sound.
Auch die Grafik von Dare of the Tentacle erinnert ja irgendwie auch ein bisschen ans Totenreich von Beetlejuice, oder? Nur, dass Dare of the Tentacle halt ein bisschen bunter ist.
Ja, aber es hat auch diesen schnörkeligen Cartoon-Stil, wo so alles so ein bisschen gedreht ist, also wo die Bäume, die Spitzen sich so leicht verdrehen und so.
Ja, genau.
Da sind viele Ähnlichkeiten.
Und dann gibt's zwischendurch auch noch eine ordentliche Edward Grieg-Anspielung, wo man den Bergkönig durch seine Halle tanzen hört. Und wir sind noch nicht raus aus dem ersten Track. So viel ist da schon verbaut.
Krass.
Mal beispielsweise ein anderer Track. Incantation ist ein schönes Beispiel für das Zusammenführen von Mediantik, also so das Komponieren auf Terzverwandtschaften, um mal so einen technischen Begriff zu nehmen. Das hat man schon letzte Folge im Track zum fünften Level von Ghouls and Ghosts. Da haben wir auch diesen Effekt. Hat so vom Charakter her was Außerweltliches, was durch die mächtige, unbeeindruckt fortbestehenden Orgelklänge noch betont wird. So wie der unbeeindruckt fortbestehende Sternhimmel, ne? Dann hat man irgendwie sowas Außerweltliches. Und diese Geisterwelt, die ist ja auch etwas, was außerweltlich dastehen soll. Ansonsten haben wir viel mehr von dem, was im Main-Track charakteristisch war, diese Polka-Energie, die sich auch in Showtime nochmal besonders zeigt. Und dann auch explizit zirkusartig wird. Dann hört man auch so ein paar Orgeln und so, die dann ganz nach Zirkusleier klingen.
Gibt ja zum Beispiel die Szene, in der Beetlejuice die Beschwörung crasht, wo die Maidlands herbeibeschworen werden und so schnell altern. Da taucht er auf und er wirkt ja auch ganz krass wie ein Zirkuscharakter in der Szene. Wisst ihr, wo er mit diesem Kopf hochkommt und er hat diesen merkwürdigen Hut auf mit dem Karussell, wo auch zum Beispiel auch der Kopf von Jack Skellington dran zu sehen ist schon. Und wenn er dann seine Hände so ausrollt und die sowieso so hämmern vom, ich finde, das hat ja ganz stark Zirkusanleihen.
Hau den Lukas so.
Ja, danke, das habe ich gesucht.
Aber hey, findet ihr nicht auch das The Book Obituary? Stark an das Loki-Theme erinnert. Könnte noch ein Hinweis darauf sein, dass das bürokratische Beetlejuice jenseits die TVA von Loki inspiriert hat. Aber hey, was soll ich ahnungsloser hier den Elfman versuchen weiter zu sezieren? Seine Kompositionen entziehen sich eh größtenteils meinem Verständnis der Kunst und des Handwerks. Da ist er, also wie viele Universen entfernt kann man von einem sein?
Also du wirst sagen,
von daher,
Elfman ist schon ein guter.
Würde ich schon behaupten, ja.
Ich muss zur Musik sagen, also Elfman, ja, sowieso, und den Titeltrack kenne ich ja natürlich auch aus der Zeichentrickserie ganz gut, der da ja ein bisschen schneller ist, aber im Prinzip ja das der gleiche Track. Was ich aber auch noch richtig, richtig gut finde, ist der Gebrauch der Songs von Harry Belafonte, weil das gibt dem Film sowas Zeitloses. Also der ist dadurch besser gealtert. Hätten die eine ganzen Bunch von 80er-Jahre-Popsongs mit Synthes und diesen typischen 80er-Jahre-Drums benutzt, dann würdest du heute viel mehr denken, ah ja, ganz typisch 80er. Und so, finde ich, hat der Film sowas, ja, wie gesagt, sowas Zeitloses, sowas, ja. Also er schreit nicht sofort 80er, finde ich. Zumindest was die Musik anbelangt. Die Optik teilweise schon, aber ja, wie gesagt, insgesamt finde ich besser gealtert.
Ich würde den Soundtrack als auf jeden Fall eigenständig betiteln. Ich finde den nicht gut in dem Sinne, wie ich Musik gut finden würde, aber ich finde, er passt. Ich finde, da muss man auch trennen. Also ich finde, Filmmusik muss nicht gut klingen, also wie Spielemusik eigentlich nicht gut klingen muss. Sie muss die Atmosphäre einfangen, die Bilder unterstreichen und ein Gefühl transportieren. Und dieses wuselige, verrückte, zerfahrene passt hier ja auch ganz gut zum Beetlejuice-Charakter, zu der Totenwelt, zu dem Wechsel zwischen den verschiedenen Welten. Und von daher finde ich den Soundtrack für den Film per se gut. Es ist überhaupt nicht meine Art von Musik. Also mir gefällt der nicht, so dass ich sagen würde, ich würde da persönlich reinhören, wenn ich einfach Musik höre. Ich finde aber, er passt extrem gut zum Film.
Wobei ich das Titelthema schon sehr gut finde und auch sehr memorabel. Also das ist schon krass gut.
Ja, ich hab's halt überhaupt nicht. Okay, hätte ich nicht wieder abspulen können. Ich habe mir extra nochmal die Cartoons angeguckt, die sind auch nett, aber es ist nichts, was bei mir hängen bleibt, muss ich sagen.
Okay, dann machen wir weiter.
Jetzt ist die Produktion abgeschlossen. Nun, wo wir die Musik auch im Kasten haben, was machen wir denn jetzt mit dem fertigen Film?
Tja, vor der Veröffentlichung ging es dann nochmal dem Namen des Films fast an den Kragen. Das Studio mochte nämlich den Titel Beetlejuice überhaupt nicht.
Ja, Burton wurde nämlich House Ghosts vorgeschlagen. Der fand den Namen total bescheuert und sagte scherzhaft, ja, dann nennt den Film doch halt Scared Sheetless. Dummerweise fand das Studio den Namen echt ganz witzig, so als Wortspiel, und war kurz davor, den tatsächlich zu nennen. Im Endeffekt blieb es aber dann doch bei Beetlejuice.
Na, zum Glück.
Naja, also, wobei ich Scared Sheetless auch echt witzig finde, muss ich sagen.
Aber Beetlejuice ist catchy. Scared Sheetless ist gerade bei uns im Deutschen null catchy.
Ja, aber ich glaube, man denkt selten daran, ist es denn auch im Deutschen catchy, wenn man den Film hauptsächlich für den US-Markt konzipiert. Von daher, also das Wortspiel ist schon ganz witzig, muss ich sagen. Aber ja, natürlich mit dem Film überhaupt nichts zu tun. Und natürlich gab es auch von Beetlejuice Test-Screenings, bei dem der Film beim Publikum extrem gut wegkam. Auch der Charakter des Beetlejuice war so beliebt, dass das Testpublikum, wie Markus vorhin schon erwähnt hat, mit seinem Ende nicht zufrieden war und deswegen diese Extraszene dran geklappt wurde, damit er nicht einfach nur vom Wurm gefressen. Am 30. März 88 kam der Film dann in die US-Kinos und am 10. November auch in Deutschland. Wir erinnern uns, früher hat man echt immer teilweise noch ein halbes Jahr gewartet, bis der Film dann auch tatsächlich hier lief und immer neidvoll nach Amerika geblickt, wo die einmal schon die neuen Filme hatten.
Obwohl ich glaube, zu der Zeit wusste man das noch gar nicht unbedingt.
Ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, mich über Filme schlau zu lesen, oft sehr traurig war, dass ich jetzt doch noch 3-4 Monate warten muss, bis der Film bei mir läuft. Und ich weiß auch noch, wie traurig ich früher mal war. Ich kam oft aus dem Kino und gesagt, oh, am liebsten würde ich mir den jetzt auf DVD kaufen.
Ja, aber DVD, da bist du ja schon so weit in der heutigen Zeit. Also das erste Mal, dass ich das wahrgenommen habe und wirklich traurig war, war bei Episode 1. Und das war 1999.
Ja, das ist schon. Genau, 1990 habe ich angefangen, DVDs zu sammeln. Also ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. dabei, was das Sammelgame angeht. Und ich habe mir damals immer schon gedacht, oh, wenn ich den jetzt kaufen könnte. Und früher war es ja echt noch so, du hast ein halbes Jahr mindestens gehabt zwischen Kino-Release und Heimkino-Release. Das,
ja, auf jeden Fall.
Kennen wir heute ja gar nicht mehr. Wenn ein Film mies läuft, dann haben wir den 3 Wochen später schon auf Netflix oder auf Disney oder wo auch immer.
Beetlejuice kann man, ich glaube, ab kommender Woche bereits streamen. Also für Geld, aber trotzdem.
Ja, es geht inzwischen deutlich schneller. Wie lief es denn für Beetlejuice? Er hat am Eröffnungswochenende $8 Millionen eingespielt, war bis ein Rekord-Osterwochenende damals und spielte insgesamt $75,1 Millionen ein, war also durchaus rentabel, bei einem Budget von 15 Millionen. Also, ne, man muss, wenn man nach so rechnen, Werbekosten kommen mit rein und sonst irgendwas, aber der muss ganz gut Geld gemacht haben. War also ein Erfolg und war damit der 10. erfolgreichste Film des Jahres 1988. Gut, das Publikum hat ihn also geliebt, aber Markus, was hat denn die Presse dazu gesagt?
Ja, auch bei der war Beetlejuice ein Erfolg, zumindest für die meisten. Es gab viele positive, aber auch so ein paar, Reviews damals. Der Star-Kritiker Roger Ebert, den haben wir schon ein paar Mal erwähnt, von der Chicago Sun-Times, der gab dem Film nämlich nur 2 von 4 Sternen. Übrigens finde ich ein 4-Sterne-System echt weird. Aber gut, der macht das schon seit Ewigkeiten, der wird wissen, was er tut.
Ist das nicht, ganz kurz, ist das nicht wie bei Sterne-Restaurants? Ich glaube, da gibt es maximal 4 Sterne, oder?
Ich habe keine Ahnung.
Oder gibt es überhaupt maximal 3 Sterne? Okay, weirder Gedanke.
Es sind maximal 3 Sterne.
Ja, okay.
Laut Michelin Guide gibt's irgendwie sowas wie, ist ein Stoppwert, ist ein Umwegwert und ist eine eigene Reise wert. Das sind die 3-Sternen-Kategorien.
Ah, okay. Das ist mir neu. Aber bei Hotels gibt's 4 Sterne.
Und 5 und 6 und 7.
Ja, da gibt's 5, okay. Oder? Nee, oder? Da gibt's 6. Nein.
Dubai, 7-Sterne-Hotels.
Sagt Eruiri.
Zurück zu Beetlejuice.
Ja, okay, dann ergibt Roger Ebert's Skala ja noch weniger Sinn. Egal, 4 Sterne, warum auch immer. 2 von 4 hat er gegeben. Er hätte auf jeden Fall gerne weniger Slapstick gehabt und mehr, wie er sagte, süße Romantik zwischen Baldwin und Davis. Er mochte auch Keaton nur bedingt, den man unter all dem Make-up wohl kaum wiedererkenne und dessen Szenen für ihn auch nicht so wirklich zum Rest des Films passten.
Hat er irgendwie recht mit.
Findest du?
Ja, der kam irgendwie wie so ein Bruch rüber, als er plötzlich auftauchte beim ersten Mal gucken. Dachte ich, das ist eigentlich so ein ganz spannender Film, wie er sich zwischen den beiden Familien da so entwickelt. Und dann kommt dieser seltsame Charakter. Also sogar Juno fand ich nochmal passender in den Film als Beetlejuice, der wirklich alles auf links dreht. Aber das ist halt sein Charakter.
Witzig. Wenn wir uns dann mal die Wertungen bei Rotten Tomatoes anschauen, da kommt Beetlejuice auf 83% mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7 von 10. Auf Metacritic hat er 71 von 100. Bei CinemaScore, da kam der Film damals auf ein B. Die Skala geht von A bis F. Und wer sich jetzt fragt, was CinemaScore ist, das ist so ein Umfragedienst, der direkt nach dem Kinobesuch auf Zuschauer zugeht und sie nach ihrem Ranking fragt, runtergebrochen auf die besagten Buchstaben A bis F. Beetlejuice hat damals, wie gesagt, ein B bekommen.
Ja, wir schieben noch mal ganz schnell ein. Vielleicht die aktuellste, für uns auch immer wichtigste Bewertung ist ja die Letterboxd-Bewertung. Da ist er bei einer ziemlich respektablen 3,7.
3,8.
Kann man maximal... hatte ich auch im Kopf. Ich habe es gerade frisch geöffnet. Hier steht jetzt 3,7.
Also, ach, dann ist der noch mal runtergegangen. Der war definitiv bei 3,8 neulich. Ha, gut, dass du noch mal geguckt hast.
Ja, ich habe mich auch letztens nachgeschaut, wie steht er im Vergleich zum zweiten, den ich ja viel besser fand. Und da ist aber der erste deutlich weiter vorne. Der zweite kommt
gar nicht. Ja, doch, der hatte, glaube ich, auch 3,4 oder
3,3.
Ja. Der war aber so viel schlechter war er nicht, aber ich habe auch genau das gleiche geguckt wie du. Vorgestern habe ich noch geguckt, da war er definitiv auf 3,8. Witzig. Dann hat der Film noch ein paar Auszeichnungen bekommen. Es gab 1989 einen Oscar für das beste Make-up. Hey, immerhin. Dann gab es im selben Jahr noch ein paar weitere Preise. Den BMI Film and TV Award für die Filmmusik von Danny Elfman. Den National Society of Film Critics Award für Michael Keaton als bester Schauspieler und den Young Artists Award als Best Family Animation or Fantasy Motion Picture. 1990 gab es dann noch den Saturn Award. Wie passend, der Saturnmond Titan und jetzt den Saturn Award als bester Horrorfilm für das beste Make-up und für die beste Nebendarstellerin Sylvia Sidney, die hat Juno gespielt. Der Erfolg von Beetlejuice zog dann noch einige Weiterverwertungen nach sich. Da gab es einiges, oder Sebo?
Aber eine ganze Menge. Also haufenweise Merchandise bis heute noch. Es gibt ja Funko Pops und es gibt halt Funko Pops. Gut, Funko Pops gibt's von allen, das ist vielleicht gar nicht so besonders. Nee. Aber
es gibt von mir einen Funko Pop.
Wahrscheinlich. Und ja, der hat sich halt zu einem Kultfilm entwickelt. Also Merchandise gibt's ohne Ende. Aber abseits von Merchandise gab es noch einige weitere mediale Verwertungen. Es gab eine Zeichentrickserie. Hat Philippe vorhin schon erwähnt, als unterirdisch grauenhaft. Das heißt, als Kind, im Endeffekt, wir haben doch jeden Scheiß geguckt.
Aber er hat auch gesagt, dass er ihr keine Chance gegeben hat. Also, ne? Die war schon nicht so schlecht.
Bis vor kurzem war Freakazoid und Beetlejuice für mich dieselbe Serie aus Versehen, weil ich das zusammengeschmissen habe in meiner Erinnerung. Also, keine Ahnung.
Also Beetlejuice habe ich komplett vergessen, dass es sie gab, bis wir recherchiert haben und ich gemerkt habe, okay, ja, habe ich damals, glaube ich, auch ein bisschen geguckt. Aber gegen Freakazoid, da sieht nichts. Gegen Freakazoid ist unfassbar gut. Das ist immer noch extrem witzig, wenn man das heute guckt. Und habe ich damals aber auch nicht so gemocht. Ich hatte einen Kumpel, der war großer Freakazoid-Fan. Und ich kann das erst heute so richtig wertschätzen. Aber weg von Freakazoid, zurück zu Beetlejuice. Da gab es von September 89 bis Dezember 91 65 Folgen. Lief auf ABC und später auf Fox Kids und legt einen anderen Fokus als der Film. Lydia und Beetlejuice sind hier beste Freunde und Beetlejuice nimmt so Jobs an in der Geister- und in der Gegenwartswelt oder in der Hier-Welt, in unserer Welt. Wohnt in einer WG zusammen mit einem sportlichen französischen Skelett, einer stepptanzenden Spinne und legt ganz viel Wert auf Wortspielwitz und besonders in den späteren Folgen werden hier Filme, Bücher und Fernsehsendungen parodiert. Und bemerkenswert ist vielleicht noch, dass auch Danny Elfman sich hier für die Titelmelodie verantwortlich zeigte und zumindest am Anfang auch Tim Burton noch involviert war.
Ja. Was ich noch ganz spannend fand, meine Freundin hat die Zeichentrickserie damals auch gerne geguckt und die fand es total doof, als wir das erste Mal den Film geguckt haben, dass Lydia und Beetlejuice halt keine Freunde sind, dass das eher Gegner sind, weil, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, Sebo, die sind ja eher Best Buddies in der Zeichentrickserie. Mhm. Und das fand meine Freundin voll doof, dass es im Film nicht so war.
Ja, das ist natürlich, ja, aber die wird ja für Kinder angepasst.
Klar, natürlich.
Natürlich müssen die da Freunde sein, Abenteuer erleben. Na gut, kommen wir zu den Videospielen. Da gab es 2 an der Zahl und 1 so ein bisschen. Sorry, 4 sind's. Fangen wir an mit 1990. Adventures of Beetlejuice Skeletons in the Closet. Das erschien nur für den PC, basiert auf der Zeichentrickserie und nicht auf dem Film. Und hier bekämpft Beetlejuice mit Schnodder die Gegner und Lydia rennt hinterher und muss das wegputzen. Dabei muss Beetlejuice sie beschützen. Fürchterliches Spiel. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Jeder, der das gespielt hat, hat sich gefragt, was soll das eigentlich? Man läuft auf so einer Art Schachbrett durch die Gegend, das so ein bisschen verworbt ist wie die Totenwelt und da ploppen Gegner auf und man greift sie an und man weiß aber gar nicht so genau, warum eigentlich und was soll das alles. Da sollte man wirklich den Mantel des Schweigens drüber legen. Über die anderen Spiele allerdings auch. 91 erschien noch ein Spiel, Beetlejuice, ebenfalls vermischt in dem Fall Film- und Zeichentrick-Universum, war von Rare, aber eher so als Auftragsarbeit und ist auch relativ grauenhaft zu spielen. Auch da habe ich mir ein Video angeguckt und würde es auch nicht weiter empfehlen.
War fürs NES, richtig? Also fürs NES.
Ja, war fürs NES, sorry. Und 1992 erschien für den Game Boy Beetlejuice Horrific Hijinks from the Netherworld. Ebenfalls grauenhaft. Nichts mit dem Film zu tun. Man schießt auf Wäsche und auf kleine Geister, auf relativ statischen Bildschirmen. Basiert hier auch auf der Zeichentrickserie. Wieder von Rare und von Acclaim veröffentlicht, aber auch hier ganz schlimm. das tut mir total, aber es gibt kein wirklich gutes Beetlejuice-Spiel. 2017 erschien dann für Lego Dimensions, was es inzwischen ja auch schon wieder nicht mehr gibt. Das ist ja so ein Games as a Service. Die Lego Dimensions konnte man so ein Grundspiel kaufen, dann hat man sich so Lego-Sets gekauft, die ins Spiel eingepflegt werden konnten. Und da erschien dann auch der Beetlejuice Fun Pack. Das war ein Add-on und hier konnte man immerhin Filmfiguren und auch Filmsets also des Films nacherleben. Sah auch ganz nett aus, das habe ich mir angeguckt, aber auch hier wurde bemängelt, naja, okay, es gibt so ein paar Sets, aber nicht wirklich eine Story, die nachgespielt wird und auch das hat niemanden so richtig abgeholt. Aber hey, und ich glaube, es kommt dieses Jahr noch irgendwas zu diesem DC-Multiplayer-Prügelspiel oder so raus. Aber naja, also auf jeden Fall hat Beetlejuice auf den Konsolen, dem Computer keine allzu gute Figur abgegeben. Hm.
Gab's noch andere Sachen?
Ja, es gab noch Beetlejuice, The Musical, The Musical, The Musical. Ja, das lief von 2018 bis 2022. Inzwischen ist es Universal Monsters Live Rock'n'Roll Show und begann als Beetlejuice's Graveyard Mashup, hieß später Beetlejuice's Graveyard Review, wurde dann Beetlejuice's Rock'n'Roll Graveyard Review und dann Beetlejuice's Rockin' Graveyard Review. Ja, ist ein Tanzding. Ne? Also wird getanzt und gesungen und es ist ein Mashup mit Beetlejuice und den Universal Monstern, also Frankenstein und der Wolfman und wen es dann noch so gibt.
Dracula.
Und ja, genau. Und ich fand den Einstieg ganz witzig, da entsteigt Beetlejuice wohl einem Sarg und ist so wie eine Mumie eingewickelt und sagt, I'm sorry, I'm quite tied up at the moment oder sowas. Fand ich ganz nett. Ja, aber abseits von Musicals und Zeichentrickserien und schlechten Computerspielen gibt es ja jetzt auch seit kurzem tatsächlich einen zweiten Teil, Beetlejuice. Gehen wir da noch kurz auf ein. Markus und ich haben den schon im Kino erleben dürfen. Mhm. Ich hatte da gar keinen Bock drauf. Ich war da tatsächlich drin wegen meiner Frau. Die war da ganz heiß drauf. Ich habe ja schon erwähnt, großer Beetlejuice-Fan. Ich nicht so großer Beetlejuice-Fan, aber ich liebe meine Frau. Und natürlich habe ich gesagt, gehen wir da ins Kino rein. Ne? Und im Endeffekt war sie nicht so angetan. Sie mag den ersten Teil, den zweiten fand sie schrecklich. Und ich muss sagen, ich fand den sogar besser als den ersten, da der so richtig schön seine Weirdheit umarmt und so überbordend und over the top ist, dass der so ziemlich bei mir alle Häkchen abgehakt hat. Also da gab es Szenen wie die Hochzeit, das Hochzeitsmusical oder Beetlejuices Vergangenheit auf Italienisch, die mich einfach extrem abgeholt haben, wo ich das so herrlich bescheuert fand, dass ich den echt gut fand. Ich muss aber auch sagen, es war für mich kein richtiger Film, sondern eher so eine Abfolge von Szenen. Also wie Teil 1 fand ich, war die Handlung hier eher im Hintergrund und im Vordergrund stand das Spektakel und die Weirdness und die Chance, möglichst viele abgefahrene Szenen zu präsentieren. Das hat er aber gut gemacht. Also von mir gibt's einen Daumen hoch und ja, vielleicht Markus, kurze Kritik von dir, dann sage ich ganz kurz noch was zur Entstehung.
Ich sehe das genauso oder fast genauso wie du. Ich finde den zweiten auch einen Ticken besser. Vielleicht, weil er moderner ist. Vielleicht, weil ich die Synchro von Beetlejuice insgesamt besser fand. Ich habe den auf Deutsch gesehen, also sowohl den alten als auch den neuen.
Ja,
ich mag die Synchro des alten Beetlejuice überhaupt nicht. Ich finde, das macht Michael Keaton im Original viel besser und ich bin ja eigentlich Synchro-Gucker. Der Rest der Synchro ist gut, aber Michael Keaton ist im Original einfach viel, viel besser im ersten Teil und im zweiten Teil fand ich die Synchro einfach gut. Das spielt sicherlich nochmal mit rein. Aber auch ansonsten ist der zweite herrlich weird. Man muss aber auch sagen, dass der zweite Teil, ich glaube, ohne den ersten nicht so viel Spaß macht. Ich glaube, wenn du nur den zweiten gucken würdest, was sicherlich geht, das ist eine eigene Geschichte, eine eigene Handlung. Der hat schon eine Handlung. Die ist nicht so super wichtig. Da hat Sebo schon nicht ganz unrecht. Aber der hat eine Handlung. Aber alle Szenen, das ergibt schon mehr Sinn, wenn du den ersten Teil kennst. Und ich glaube, es macht auch einfach viel mehr Spaß, wenn du den ersten Teil kennst. Die ganzen Callbacks machen natürlich viel mehr Spaß, wenn du den ersten Teil kennst. Insgesamt finde ich den zweiten auch einen Ticken besser.
Ja, also der hat für mich ganz gut funktioniert. Ich hatte den ersten nicht mehr wirklich im Kopf, obwohl ich den ja jedes Jahr gucke. Und habe jetzt ja für den Podcast hatte ich erst den zweiten Teil im Kino gesehen und dann den ersten nochmal. Und es war schön, also andersrum funktioniert es auch, dann zu sehen, wenn man den ersten nochmal guckt, was haben sie eigentlich aus dem zweiten als übernommen aus dem ersten? So, ach, guck mal, der Anfang ist total gleich und das Modell auch und die haben ganz viel wieder nachgebaut. Also das funktioniert rückwärts witzigerweise genauso gut. Ja, und der hat eine ziemlich holprige Entstehungsgeschichte hinter sich. Das hat nämlich 36 Jahre gedauert, bis der Nachfolger kam. Geplant war der schon mehrmals. Und ich glaube, das, was am weitesten Entwicklung war, war Beetlejuice in Hawaii. Das war eigentlich die Idee, dass es in Hawaii spielen sollte, dass das böse Tiki-Götter auftauchen. Und ich kann mir das ehrlich gesagt echt ganz gut vorstellen, weil das auch so einen schönen Weirdness-Faktor hat. Das wurde aber leider nix. Und richtig realisiert wurde er dann, glaube ich, durch Burtons Arbeit an, wusste ich gar nicht, dass er mitgemacht hat, an der Wednesday-Serie. Und da hat er sich mit den Wednesday-Produzenten zusammengesetzt und hat gesagt, die sollen mal zu ihm kommen und hat ihnen seine Ideen vorgelegt und zusammen mit denen kam dann der zweite Teil ins Rollen und konnte dann tatsächlich verwirklicht werden. Und es ist ja auch schön, dass wir viele Leute haben, die zurückkehren aus Teil 1. Ich glaube, der Einzige, der fehlt, ist der Vater der Dietz-Familie.
Jeffrey Jones.
Ich dachte nämlich, es liegt an seinem Tod. Ich habe aber gelesen, nicht so schön, dass der seit 2002, 2003 aus Hollywood raus ist, weil der Pädophiler war.
Der ist auch noch gar nicht tot.
Jetzt habe ich mir nämlich auch gedacht, ich dachte, die haben es einfach rausgeschrieben, weil er tot ist, aber der hat Triebe und hat wohl auch was mit einem 14-Jährigen oder einem 14-Jährigen dazu gebracht. Egal. Auf jeden Fall ist der eine Red Flag. Und um den wurde dann rumgeschrieben. Der wird nämlich am Anfang vom Hai gebissen und läuft dann noch als Unterkörper durch die Gegend und konnte so dann trotzdem noch untergebracht werden.
Das ist ja kein so schöner Grund. Ich gönne ja keinem den Tod, aber da wäre es ja fast schöner gewesen. Naja, egal, lassen wir das. Soweit ich das mitbekommen habe, wollten die ja sogar relativ kurz nach Erscheinen des ersten Teils schon einen zweiten Teil machen. Da war dann Burton aber mit den Batman-Filmen beschäftigt. Und Michael Keaton, hatte ich ja vorhin schon einmal kurz gesagt, der hat ja immer mal wieder gesagt, ich wäre bereit für einen zweiten Teil. Aber war für ihn immer wichtig, nur wenn Tim Burton den macht. Ohne Tim Burton gibt's keinen Michael Keaton in Beetlejuice. Das hat er auch immer gesagt.
Ja, also, ich denke, damit haben wir es so ziemlich aufgearbeitet. Wir haben uns angeschaut, worum geht's eigentlich? Wie ist das Ganze entstanden? Wer hat mitgespielt? Wie ist die Musik? Und welche Auswirkungen hatte der Teil? Ja, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal zu unserer Kritik. Was sagen wir denn eigentlich tatsächlich zu dem Film? Und ich würde sagen, ich lege einfach los und gebe dann den Stab weiter. Ja, Beetlejuice ist so eine Sache. Ich habe vorhin schon gesagt, ich mochte den früher nicht. Inzwischen muss ich aber sagen, bin ich mit dem warm geworden. Ich fand den herzlich, unterhaltsam, nett gemacht. Der hat mich gut mitgenommen. Ich fand den auch ganz witzig. Ich mag wirklich gerne diese Deo-Tanzszene. Die gefällt mir richtig gut. Und ich finde auch Beetlejuice als Charakter echt nett. Ja, der Charakter Beetlejuice hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde es auch einen sehr ikonischen, witzigen Charakter und mag den einfach an seiner schnoddrigen Art auch ganz gerne. Ja, und so bleibe ich recht wohlwollend. Ich finde, das ist ein netter Film. Ich finde auch das eine schöne Halloween-Tradition bei uns, den immer wieder zu gucken. Kann man gut machen. Ich kann ja mit Bird inzwischen nicht mehr so viel anfangen. Die letzten Sachen, die er gemacht hat, waren alle nicht mehr so meins. Aber hier war er echt noch frisch und cool und ja. Ist ein guter Film, kann man machen.
Und wie viele Punkte würdest du dem geben auf einer 5er-Skala? Wir bleiben auf unserer Letterboxd-Skala und gehen nicht auf die Roger Ebert-Skala runter.
Ja, ich habe dem jetzt 3,5 gegeben. Der war vorher bei mir bei 3. Ich habe den jetzt auf 3,5 hochgesetzt nach der Neusichtung. Der zweite Teil hat auch 3,5 von mir gekriegt. Tendiere schon fast eher Richtung 4. Muss mal gucken, den müsste ich noch ein zweites Mal sehen. Aber mit 3,5 kommt der echt gut weg. Also hat mir wirklich gut gefallen diesmal. Oh, Philippe, hier, dann nimm mal meinen Stab, er ist noch warm.
Leg mal auf den Tisch, ich geh drumherum. Beetlejuice sagte mir ja gar nichts und dann war ich irgendwie so angenehm überrascht von dieser Art der Aufarbeitung, von dieser Harmlosigkeit, die so täuschend in falscher Sicherheit wiegend daherkam Anfang des Films und dann gleich diese Hemdsärmlichkeit und der Pragmatismus von Geistern, die ganz unbeholfen versuchen zu spuken, das war so erfrischend und das von einem Film von 1988 und nicht von der Zeit, in der Deadpool in die Kinos kam. Fand ich total großartig auch, wie dann eben so diese Ursprünge von Bürokratie im Jenseits oder in anderen Welten oder Sphären dann auch so mit eingewoben wurde. Habe ich alles extrem begrüßt, habe ich gefeiert, war dann tatsächlich so ein bisschen so, den Beetlejuice bräuchte ich jetzt erstmal noch nicht, aber vielleicht so bei mehrmaligen Schauen finde ich dann mehr rein, weil der ja doch für mich persönlich einen ganz schönen Bruch im Film darstellte. Und vielleicht kam mir Michael Keaton dann auch ein bisschen zu gewollt, chaotisch rüber. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch nur meine Erwartungshaltung. Ne? Da haben wir wieder das Thema Erwartungsmanagement. Was erwarte ich an Kreativität von einem Charakter oder von einem Schauspieler? Wenn ich den noch ein paar Mal gucke, dann kann ich mich ein bisschen mehr drauf einlassen. Nichtsdestotrotz, auch wenn ich da jetzt ein bisschen überkritisch klinge, ist er mindestens eine gute 4, wenn nicht sogar eine knappe 4,5.
Oh, krass.
eben weil diese ganz früh ansetzende sorglose Experimentierfreude und Kreativität in diesem Film drin steckt, was ich echt angenehm fand und nicht so ein, oh, da muss ich mich jetzt durchkauen durch so einen 80er-Jahre-Schinken. Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Also was Einfallsreichtum und Mut zur Unkonventionalität anbelangt, ist das ein echt moderner Film. Was sagst du, Markus?
Krass, also ihr greift echt hoch mit euren Wertungen, muss ich sagen. Also ich habe ja auch schon durchblicken lassen, dass ich den zweiten besser finde. Ich habe den ersten jetzt das zweite Mal gesehen und er hat mir jetzt beim zweiten Mal schon ein bisschen besser gefallen. Ne, Erwartungen sind da wieder so ein Ding. Ich wusste grob, was auf mich zukommt. Und gerade jetzt nach der Recherche habe ich ja schon zigmal gesagt, das wertet einfach so eine Geschichte auf. Egal, ob es ein Film oder ein Spiel ist, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du ein paar Geschichten hinter den Kulissen kennst, das ist schon ganz geil. Und so geht's mir hier auch bei Beetlejuice. Ich finde vor allen Dingen Beetlejuice, also Michael Keaton, großartig in dem Film, wie der einfach frei dreht. Philippe, du hast vorhin gesagt, sie drehen auf 11. Mhm. Also Catherine O'Hara dreht auf 11 in, ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
Schitt's Creek.
Danke. Und ich finde, Michael Keaton dreht hier halt auf 11. Und seit der Recherche weiß ich, dass Beetlejuice ohne ihn halt niemals so ausgesehen hätte, nicht so geredet hätte, sich nicht so bewegt hätte. Also Beetlejuice ist zu sein Auftreten zu 100%, naja, vielleicht zu 90% Michael Keaton. Und das finde ich ganz stark. Das von mir erwähnte Improvisationstalent von Keaton finde ich einfach geil. Ich finde auch die altbackenen Effekte geil. Wir haben ja noch gar nicht so richtig die Masken erwähnt, wenn die da ihre Geistergeschichten abziehen und so, wie die ihre Gesichter langziehen und alles ist mit Stop-Motion gemacht und so. Das sieht einfach so toll aus. Also optisch ist das ein ganz toller Film. Ich finde den musikalisch gut. Der ist mir an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu weird fast und hat ein bisschen zu wenig richtige Handlung. Da bin ich ein bisschen bei Sebo. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass der mit jedem Mal gucken wächst. Und Sebo, wenn du den jedes Jahr zu Halloween oder in der Halloween-Zeit gucken musst, hast du den schon ein paar Mal mehr gesehen. Ich gebe dem weiterhin 3 Sterne, 3 von 5. Kann mir aber vorstellen, weil ich Zug nach oben sehe, dass der mit der nächsten Sichtung durchaus auf 3,5 hochgehen könnte. Dem zweiten würde ich übrigens 4 Sterne geben. Und das war unsere persönliche Kritik am Film. Und damit haben wir es mal wieder, oder?
Ja, ich würde sagen, ich dachte, ich frage euch vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir zum Ende kommen. Wir sind ja bei unserer Halloween-Folge. Habt ihr denn für dieses Jahr schon noch einen Halloween-Film ausgewählt, außer Beetlejuice? Was steht bei euch noch an? Vielleicht könnt ihr sagen, womit ihr euch noch beschäftigen wollt in den gruseligen Kürbistagen.
Also es werden sicherlich noch ein paar Horrorfilme auf mich zukommen. Wir hatten jetzt bisher ja die beiden Beetlejuice-Filme geguckt. Wir haben den Exorzist, mit dem Exorzist haben wir gestartet. Wir haben die Fear Street-Filme nochmal geguckt. Die mögen meine Freundin und ich ganz gerne, die von Netflix. Und Frankenweenie haben wir geguckt. Ach ja, und Hokus Pokus haben wir auch schon geguckt. Also meine Freundin und ich sind schon gut dabei im Halloween-Game. Bisher noch nichts so richtig Krasses, außer der Exorzist, der ein bisschen gruseliger war. Ansonsten alles scary, but not too scary, wie man so schön sagt.
Philippe, wie sieht's bei dir aus? Hast du irgendwas da in der Hinterhand?
Ah, guck mal, wie spät es ist. ich bin ganz schnell fertig. Nee, absolut gar keine Pläne. Das ist auch gar nicht so sehr mein Genre, ins Gruselige zu gehen. Aber wenn mir sowas unterkommt, dann nehme ich das gern mit. Was hast denn du für Pläne, Sebo?
Ich bin da auch echt unbeleckt dieses Jahr. Sonst machen wir uns da mal Gedanken. Ich denke, da kommen wir noch drauf zu. Wir fahren wahrscheinlich über Halloween gemeinsam weg und suchen uns eigentlich dann mal ein Abendprogramm raus. Aktuell ist es bei uns aber auch noch nicht so horrormäßig. Meine Frau ist auch kein Fan des Genres. Die macht immer für Halloween eine leichte Ausnahme. Sie hat andeuten lassen, dass sie schon Interesse an den Alien-Filmen hätte, wo ich ja echt Bock drauf hätte und was ja auch irgendwie Horror ist. Und vor allem, wenn Romulus jetzt demnächst auf Disney Plus, glaube ich, kommt, hätte ich ja doch gerne den Rest vorher nochmal geschaut. Und ansonsten bin ich aktuell heiß auf den 3. Terrifier. Das dauert hier, glaube ich, aber noch einen Moment, bis der kommt. Ich mochte ja die ersten beiden echt ganz gerne. Wer so ein bisschen die härtere Gangart mag oder die sehr harte Gangart, wird damit ja ganz glücklich. Und es ist, glaube ich, ein neuer VHS-Teil unterwegs. Da hätte ich auch Bock drauf, diese Horror-Sammelgeschichten.
Ja, mach du mal.
Das mache ich alleine. Also
ja, ja. Das machst du definitiv alleine. Ich bin, auch da bin ich raus. Philippe, wir sehen uns bestimmt noch mal vor Halloween. Dann machen wir mal zu viert wieder eine Sichtung, ne, mit den ja. Ladies und dann bringen wir wieder irgendwas Schönes mit.
Das klingt nach einem absolut guten Plan.
So, und damit haben wir es jetzt aber wirklich. Dann bleibt uns wie immer nicht mehr viel mehr übrig, als euch zu danken, dass ihr in dieser gruseligen Folge, in dieser gruseligen Folge dabei geblieben seid bis zum Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch einen netten Kommentar da auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns erreichen über unsere Social Media Kanäle bei Twitter, bei Facebook oder bei Instagram. Natürlich würden wir uns auch freuen über einen Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de oder Sebo, das können die Zuhörer sehr gerne machen.
Uns mit Geld bewerfen.
Ja.
Das ist uns immer eine große Freude. Wir arbeiten daran, darin zu baden. Soweit sind wir nicht. Aber ein paar Unterstützer haben wir schon gefunden. An dieser Stelle auch ganz vielen Dank. Wir freuen uns über jeden Unterstützer, der mit dabei ist. Es reicht, glaube ich, so langsam davon, die Serverkosten zu decken.
Nee, wir machen immer noch Minus.
Aber wir sind so nah dran.
Oh, nee, wir sind noch ein bisschen weiter davon entfernt.
Na gut. Also, wenn ihr euren armen Lieblingspodcaster ein bisschen nur die Arme greifen wollt, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, bei Steady uns zu abonnieren für recht wenig Geld. Noch bekommt ihr nur unsere glockenhellen Stimmen dafür, aber versprochen ist, wir arbeiten auch daran, euch demnächst mal ein bisschen Bonusmaterial zu liefern. Aber unter Unterstützer freuen wir uns natürlich immer und es ist ja schön zu sehen, wenn man auch monetär wertgeschätzt wird. Und so wie das so nett wie möglich, gebt uns Geld, bitte. Zu sagen. Also, das macht ihr uns den Abend schöner oder die Woche oder das Jahr.
Ja, wir sind käuflich.
Ja, dolle.
Nein, wir sind nicht.
Okay.
Ja. Ja, Philippe, dir gebührt das letzte Wort.
Nachdem alles gesagt, getan und gehört wurde, bleibt im Drücker.
Ja, danke. Endlich wieder das Original. Bis in 2 Wochen.
Auf Wiedersehen.
Bitte.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Adam und Barbara sind
Geister. Wozu sind wir Geister, wenn wir nicht mal Leute erschrecken können?
Das ist auch schwer, denn in ihrem Haus spuken die Lebenden.
Das Haus könnte eine
Renovierung vertragen. Sie können niemand so ängstigen, dass die wieder verschwinden.
Denn sie sind tot, zu spät, um neurotisch zu werden.
Also wenden sie sich an Beetlejuice.
Beetlejuice.
Der ja, wie man sieht, kein gewöhnlicher Geist ist.
Ja, bittet nur nicht den um Hilfe.
Kannst du Angst einjagen?
Wie gefällt euch das?
Da!
Und sofort sind die guten Zeiten vorbei.
Ihr wollt die Pfeifen aus dem Haus haben? Ich jage sie euch raus für alle Zeit.
Jetzt wird der Spaß gefährlich komisch.
Die Show kann losgehen. Ihr müsst lernen, mit den Stimmen von anderen zu sprechen.
Gar nicht mal schlecht.
Das bin ich ganz irre.
Wollen Sie eine Zigarette? Im Dienst brauche ich nicht.
Richtig. Freut euch, Mädels. Hier kommt Don Senilo, der geile Vater. Und er setzt garantiert ihr Leben nach dem Tode unter Strom. Michael Keaton als Beetlejuice.
Als Geist bin ich der absolute Überkocher.